herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domschat, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch dieses Mal und direkt mehrere Male, denn wir haben uns hier heute alle andächtig vorm Empfangsgerät versammelt, um eine Sonderfolge, möchte ich fast sagen, anzuhören, dieses wundervollen Formats hier Okay Cool trifft, denn ich habe mir gedacht, anlässlich des nun ganz frisch vom Stapel gerollten Deutschen Computerspielpreises 2024 lade ich einfach mal alle Sieger und Siegerinnen der jeweiligen Preiskategorien ein, um hier vor dem Mikro kleine Gespräche mit ihnen zu führen, sie ein bisschen kennenzulernen, ihre Projekte, die ausgezeichnet wurden, kennenzulernen und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist es eigentlich, für den Deutschen Computerspielpreis nominiert zu sein, wie laufen diese Feierlichkeiten ab, mit welchem Gefühl fährt man denn zu dieser Auszeichnung und mit welchem Gefühl geht man wieder zurück. Kleine Schlaglichter also in Entwicklerstudios und Leben, die man sonst da draußen normalerweise vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Und dann habe ich ganz fleißig meine Anfragen rausgeschickt und habe Antworten bekommen. Einige Antworten lauteten sinngemäß, hey, richtig Bock, aber keine Zeit. Und einige andere antworteten lauten, richtig Bock und ich habe Zeit. Und Antworten dieser Art bekam ich 5-mal und deswegen werden euch heute in dieser Folge 5 kleine Mini-Gespräche erwarten mit unterschiedlichsten Gewinnerteams über ihre Erfahrungen rund um den Deutschen Computerspielpreis. Ich wusste selber nicht, was hier eigentlich passieren wird. Ich habe so eine Art von Gesprächsfolge noch nie gemacht und aufgenommen und produziert. Aber ich muss sagen, es war hochinteressant. Die Interviews nehmen teilweise aufeinander Bezug, ohne dass die Leute überhaupt wussten, dass ich noch mit anderen Menschen aus dieser Reihe sprechen würde. Es war wirklich spannend, wie all diese Fäden zusammenliefen und manchmal auch nicht. Apropos Fäden, weil es ja dieses Mal 5 Fäden sind, die da in der Luft liegen, habe ich mir gedacht, ich bemühe mich mal um Kapitelmarken und wenn technisch alles funktioniert und geklappt hat, dann könnt ihr über die Kapitelmarken navigieren zu den einzelnen Gesprächen, die euch ganz besonders interessieren. Meine Empfehlung von Herzen ist natürlich, diese Folge von vorne bis hinten zu hören und dann am besten direkt noch einmal, ne? Da sind viele Juwelen versteckt in dieser Schatztruhe. Aber falls ihr da draußen gerade nicht genug Zeit habt, auf dem Weg seid zu einer wichtigen Verabredung, was auch immer, und ein Gespräch oder 2 oder 3 ganz gezielt anhören wollt, dann könnt ihr das über die Kapitelmarken tun. Bevor es losgeht, möchte ich noch ganz schnell ein Dankeschön loswerden an all die Menschen da draußen, die Experimente wie diese und überhaupt auch die Welt von Okay Cool überhaupt erst möglich machen. Und zwar sind das zum einen die Hörerinnen und Hörer, ihr da draußen, die gerade jetzt vor dem Empfangsgerät sitzen und eure Zeit mir und uns schenken. Das ist ganz großartig. Zum anderen aber möchte ich auch unbedingt den Menschen danken, mittlerweile über 800 Leute, die Okay Cool jeden Monat über Steady bezuschussen mit ihrer Spende, mit ihrem Beitrag von knapp 5 €. Die bekommen nicht nur mein ewiges Dankeschön, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Formate rund um Spiele und Spielkultur, von Audioreportagen bis hin zu Diskussionsformaten, die allesamt mit Liebe und Originalität produziert wurden. Falls ihr da draußen euch überlegt, so Mensch, diese Arbeit muss belohnt werden oder ich habe einfach mal Bock auf ein bisschen andere Formate, als man sie sonst da draußen so zu hören bekommt, dann folgt dem Link in der Folgenbeschreibung zur Steady-Seite, da könnt ihr ganz easy ein Abo abschließen. Ich danke euch sehr. Wir beginnen mit der Kategorie der Serious Games. Die Auszeichnung Bestes Serious Game ging dieses Jahr an das Berliner Team von Playing History, die ausgezeichnet wurden in dieser Kategorie für ihr Spiel Friedrich Ebert, Der Weg zur Demokratie. Ein Spiel, das sich dreht um die Arbeit von Friedrich Ebert, Sozialdemokrat Anfang des 20. Jahrhunderts, sicherlich den einen oder anderen Menschen da draußen bekannt, die im Geschichtsunterricht aufmerksam aufgepasst haben. Und Geschichtsunterricht ist ein gutes Stichwort, denn dieses Spiel, das sich dreht um die Arbeit von Friedrich Ebert in verschiedenen Stationen seines Lebens, von seiner Wahl in den SPD-Parteivorstand Anfang des 20. Jahrhunderts über den Ersten Weltkrieg, die Revolution, bis hin schließlich zu seiner Rolle als Präsident der Weimarer Republik. Dieses Spiel kann und soll durchaus auch im Unterricht angeboten werden. Das macht diesen Titel unter anderem so interessant. Er wurde konzipiert, schulbegleitend behandelt und gespielt zu werden. Dafür hat das Team auch ein umfangreiches Begleitheft herausgebracht und wurde jetzt eben für diese Mühen ausgezeichnet. Und ich habe mir eingeladen, Martin Tiede-Schwedz, der Mitgründer dieses Studios und der hauptverantwortlich ist, auch für dieses Projekt. Und wir haben gesprochen über die Idee des Spiels, die Herausforderungen von Serious Games da draußen überhaupt von uns Spielerinnen und Spielern bemerkt zu werden. Und dann, wie viel Arbeit es bedeutet, ein 95-seitiges Begleitheft zu konzipieren. Viel Spaß damit. Gratuliert habe ich dir ja schon per Mail, aber ich kann es dir ja direkt nochmal persönlich sagen. Gratulation, also von Herzen. Habe mich sehr gefreut, als ich das alles gesehen habe.
Vielen Dank. Es war ein ganz schöner Abend für uns und wir sind auch ganz selig und glücklich über den Preis.
Was ging dir denn durch den Kopf in diesem Moment, ne? Man sitzt dann da, 5000 Kameras sind auf einen gerichtet, da draußen steht jemand auf der Bühne und könnte womöglich jetzt den eigenen Namen vorlesen. Weißt du noch, was dir durch den Kopf ging, kurz nachdem klar wurde, ihr habt diesen Preis gewonnen?
Also es hatte so eine Haltung von, ah, finally, endlich hat es uns auch mal erwischt. Also ich war doch glücklich und auch so ein gewisser Stein vom Herzen gefallen. Und dann aber auch gleichzeitig, ne, nervös, weil, ne, man steht dann so plötzlich irgendwie im Rampenlicht, geht da mit seinem Team hoch. Es war eine Mischung aus einer kleinen Erleichterung, einer großen Freude und Das war ein guter Moment. Spannend ist aber auch, ne, wie es mir vorher ging, weil vorher war es nämlich so, dass der Tag zuvor oder auch der Morgen diesen Tages, der war irgendwie war ein guter Tag. Da liefen viele Dinge zusammen. Irgendwie die Sonne kam raus. Ich habe mich nett mit einer random Person im Restaurant unterhalten. Ich hatte ein großes Hirschbild im Hotel, was mir gefallen hat. Ich hatte irgendwie gute Vibes an dem Tag, dass ich dachte, okay, das könnte heute was werden.
Echt? Ja. Ist das so ein Ding in deinem Leben, wenn die Zeichen sich mehren, dass es irgendwie gut läuft, dass dann das alles hindeutet auf einen großen Triumph?
Es ist ja so, wenn man so emotional in seiner eigenen Stärke ist, dann geht man irgendwie seliger und positiver durch den Tag. Und das war an diesem Tag so. Und da hatte ich irgendwie ein gutes Gefühl. Aber am Ende, klar, ne, so ein bisschen wie Horoskop lesen, ne, man interpretiert dann Sachen rein, aber es hat sich gut gefühlt, der Tag.
Ich verrate dir mal, was ich mir gedacht habe, als ich rausbekommen habe, dass ihr gewonnen habt. Mein allererster Gedanke war, es waren zwei Gedanken. Mein allererster Gedanke war, mega geil. Tolles Team. Wir haben in der Vergangenheit ja auch schon häufiger zusammen zu tun gehabt, immer mal wieder Interviews geführt oder so einfach bei der Arbeit einander reingeschaut. Und da habe ich mir gedacht, toll, die haben es verdient, da freue ich mich richtig. Der zweite Gedanke war, ich habe das Spiel noch nie gehört. Ich kannte das Spiel überhaupt nicht, was mich zu der Frage führt, glaubst du, dass diese Spiele, wie dieses, das ihr da gemacht habt und das jetzt ausgezeichnet wurde, so ein Aufmerksamkeitsproblem haben in der, ich sag mal, allgemeinen Gaming-Öffentlichkeit, wenn man das so nennen kann, weil, also ich bin jetzt jemand, der sich beruflich mit all diesem Kram auseinandersetzen muss und es ging an mir komplett vorbei. Und da habe ich mir gedacht, liegt der Fehler jetzt bei mir, um Gottes Willen, oder liegt es daran, dass Spiele dieser Art einfach nicht auf diesem Podest stehen?
Also zunächst mal freue ich mich sehr über deine Anteilnahme daran, dass du dich da für uns freutest. Das freut mich auch. Dann tatsächlich überrascht es mich ein bisschen, dass du noch nichts davon gehört hast und löst gleich in mir den Impuls aus, oh Gott, wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Weil wenn jemand wie du noch nichts davon gehört hat, dann ist das echt ein Problem. Aber gleichzeitig kann ich, glaube ich, ganz gut damit leben, dahingehend, dass ich sage, dass die Spiele, die wir machen, ja durchaus für ein gewisses Zielpublikum, für eine gewisse Nische produziert sind und sich auf verschiedenen Ebenen natürlich nicht unbedingt mit AAA-Titeln messen müssen. So, und das geht auch im Bereich der Aufmerksamkeitsökonomie. Von daher glaube ich, dass Ebert, natürlich jetzt erst recht durch diesen Preis, aber das Ebert-Spiel doch ein gewisses Zielpublikum erreicht hat, was es erreichen soll und sollte, nämlich auch unter anderem, ne, Lehrkräfte oder auch einfach sehr geschichtsinteressierte Personen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das auf einer inhaltlichen Ebene und auch einer Ebene von historischer Forschung und so weiter ein ganz schönes Pfund ist, dieses Spiel. Davon bin ich überzeugt. Deswegen glaube ich, dass es die Leute, die da in dem Thema drin sind, das schon wahrgenommen haben. Aber klar, ne, die Mehrzahl der größeren Studios, die dort waren, der Entertainment-Studios, die werden das nicht so sehr auf dem Schirm haben. Aber das ist, glaube ich, okay.
Ich habe auch schon gesehen dann in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, das ist ja auch tatsächlich ein Spiel, das auch entwickelt wurde für den Unterricht und wird versehen mit einem, und da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, 95-seitigen Begleiter für Pädagogen und Pädagogin. Ist das korrekt? Habe ich das richtig gelesen?
Ja, genau. Also das hat ein sehr, sehr umfangreiches Begleitheft. Und du musst dir vorstellen, wir merken das immer wieder, wenn ein Spiel sich auch an Schulen und ja den Unterricht richtet, dann sind ja die wahren Gatekeeper sind ja die Lehrkräfte. So, das heißt, natürlich wollen wir Spiele machen, die letztlich auch den Kindern und Jugendlichen gefallen, für die sie gemacht sind. Aber wenn das Spiel eine Lehrkraft nicht anspricht oder keine Brücke gebaut wird, wie kann ich dieses Spiel jetzt im Unterricht einsetzen, dann wird es auch nicht eingesetzt. Zwar gibt es da draußen immer und auch immer mehr ambitionierte Lehrkräfte, die sich das alles selbst erarbeiten und dann gucken, wie sie da was einsetzen und so weiter. Aber die Mehrzahl der Lehrkräfte, die haben einfach wirklich viel zu tun und die freuen sich, wenn sie sehr mundgerecht auch eine Bedienungsanleitung mit auf den Weg bekommen. Ja. Die ihnen erklärt, wie bereite ich es vor, wie bereite ich es nach, gibt es vielleicht hier und da sogar ein Arbeitsblatt, was ich nutzen kann und so weiter. Mhm. Ja, und wir haben das gemeinsam entwickelt mit der Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte und die haben inhaltlich schwerpunktmäßig dieses Begleitmaterial ausgearbeitet.
Sind denn 95 Seiten Begleitheft viel für diese Art Heft oder ist das im Durchschnitt? Ich habe da gar kein Gefühl.
Ich muss dir ehrlich sagen, dass es 95 waren, hatte ich jetzt gar nicht als Zahl so genau im Kopf. Ehrlich gesagt habe ich zuletzt immer 70 gesagt. Aber ja, das ist viel. Das ist auf jeden Fall viel. Wir haben ja also zu der Mehrzahl unserer Spiele Begleithefte und die liegen so in der Regel zwischen 30 und 50 Seiten. Und 50 ist auch schon viel. So, und alles, was darüber hinaus ist, ist dann wirklich jede Menge. Hat in dem Fall auch noch den Grund, warum es so viel ist, dass wir uns zumindest bislang dafür entschieden haben, kein physisches Begleitheft zu machen, sondern es ist eben ein Online-Angebot. Das heißt, du musst das auch nicht quasi komplett ausdrucken oder sowas, sondern kannst dir dann online ansehen, was von den Einheiten du nutzen willst und das nutzt du dann oder druckst es im Zweifelsfall aus oder sowas.
Hat das Ebert-Spiel denn schon den Schulunterricht erreicht? Gibt es denn da schon Erfahrungsberichte?
Ja, durchaus. Durchaus. Wir haben ja schon im Rahmen der Entwicklungsphase immer mal wieder auch in den Schulklassen getestet. Das gehört ja total dazu, einfach auch um abzuprüfen, kommt das an, wird es verstanden und so weiter. Ja, und seitdem es draußen ist, wird es schon ganz gut genutzt. Und das Begleitheft wird runtergeladen und so weiter. Also da bekommen wir eigentlich ganz gutes Feedback.
In welchen Altersstufen ist da so ideal angepeilt für dieses Spiel?
Naja, das ist eine berechtigte Frage. Tatsächlich ist das, was offiziell gesagt wird, dass es so für Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren gedacht ist. Naja. Ich muss aber ehrlich eingestehen, das setzt schon ganz schön weit unten an. Also wenn man guckt, was für eine Textmenge es ist und auch welche Komplexität und Detailgrad diese Texte haben, würde ich eher sagen, die zentrale Zielgruppe sind eher Kinder und Jugendliche ab 16, 17, 18 Jahren, sowas. Ja. Also nicht ab 18 Jahre, also 16 bis 18. Und natürlich, ne, wir reiten immer so auf den Schülern und Schülerinnen rum. Wenn du eine geschichtsinteressierte Person bist, dann kannst du das sehr wohl auch gut spielen, ohne dass du jetzt Schüler oder Schülerin bist. Wir hatten auch mal Streamer gesehen auf YouTube, die das Spiel gespielt haben. Und das war ganz, ganz cool für uns, weil wir wirklich gesehen haben, mit was für einem Enthusiasmus und mit detailverliebter Hingabe sie sich alle Inhalte ansehen. Das war schon ganz schön. Also wenn du eine Affinität auch zu diesem Thema, auch zu dieser geschichtlichen Epoche hast, dann ist das schon ganz gut für dich.
Ja. Jetzt ist es ja so, also wir kennen uns jetzt schon ein ganzes Weilchen, aber ich stelle die Frage jetzt trotzdem nochmal auch für die Leute draußen, die jetzt vielleicht noch nicht so sehr deine und eure Arbeit verfolgen, und zwar folgendes. Wenn man das jetzt so hört, also Serious Game mit einem umfangreichen Begleitheft erstellt, das muss auch pädagogischen Ansprüchen gerecht werden und jetzt nicht nur in Anführungszeichen der Unterhaltung dienen, das sind ja Anforderungen, da geht man ja abends mit einem dicken Kopf ins Bett und denkt sich, um Gottes Willen, hoffentlich kriegen wir das alles gut hin. Und die Frage ist, die kann ich dir eigentlich immer wieder erneut stellen, weil ich es immer wieder faszinierend finde zu fragen, warum tust du dir das eigentlich an? Also man könnte ja auch sagen, alles klar, du hast ja auch das Talent für andere Arten von Spielen, vielleicht machst du einfach was anderes, aber nein, du entscheidest dich mit deinem Team für die Serious Games, die finde ich ja schon nochmal eine ganz besondere Herausforderung sind. Warum? Was ist es an dieser Spielart, die dich da so faszinieren?
Nun gut, du hast jetzt so die Bürde dieses dieser Tätigkeit ausgesprochen und dann und wann ist es das tatsächlich? Und gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr viele Qualitäten, die mich und uns daran anziehen. Und das ist einfach die Tatsache, dass wir uns Tag ein, Tag aus mit dem Medium befassen können, was wir sehr lieben, nämlich das Spiel, auch in seinen verschiedenen Ausprägungen, digital, analog, aber auch hybrid im Raum. Und gleichzeitig das Privileg haben, uns immer wieder einzudenken in neue Themen, die wir alle auch interessant und vor allem für Vermittlungswert halten. Ich weiß gar nicht, ob das existiert, das Wort, aber du weißt, was ich meine. Also das sind ja zum ganz überwiegenden Teil Themen, wo wir sagen, ja, das ist gut, damit rauszugehen, darüber eine Kenntnis zu schulen, auf eine Wertebildung einzuzahlen und so weiter. Und diese Verbindung zwischen dem Medium, was Spaß macht, diesem sensationellen Team, die alle menschlich wirklich sensationell sind, mit denen es sehr viel Spaß macht und gleichzeitig auch nur mit dem Anspruch, dass man sagt, hey, wir tun hier was Gutes zu einem gewissen Grad, das ist schon ein großer Motivator und das treibt sehr an und macht Spaß. Und vielleicht auch das noch, um hier mal aus einer Not eine Tugend zu machen, klar, das Serious Game in seiner Produktionslogik ist natürlich eine anderen Dynamiken unterlegen als jetzt ein AAA-Titel. Das heißt, wir haben vergleichsweise enge Budgets und damit auch einen relativ eng getakteten Zeitplan, wie wir das entwickeln. Sorgt aber auch dafür, dass wir doch einen relativ abwechslungsreichen Job haben, weil wir dann ja nach einem Dreivierteljahr, einem Jahr, spätestens einem halben Jahr eigentlich immer wieder in neue Titel dann reingehen und uns dann wieder mit neuen Themen befassen dürfen.
Wie ist das denn, gut, dass du es anreißt, das würde mich mal auch noch brennend interessieren, wie ist es denn, oder ich frage mal so, wie prekär ist es denn eigentlich, Serious Games quasi hauptberuflich zu entwickeln, weil die Frage kommt daher, ich habe ja hier bei OrcaCool vor allem Leute und Teams zu Gast, die, ich sage jetzt mal, ne, klassische Unterhaltungsspiele machen, ohne den besonderen pädagogischen Anspruch und die arbeiten ja wirklich in dem Ökosystem knallhart, also viel Konkurrenz, kleine, wenige Fördertöpfe, die schnell leer geschöpft sind, man macht sich Kopfzerbrechen, wo man das Geld für die nächsten Entwicklungsmonate hernehmen soll. Wie ist es denn in der Welt der Serious Games? Sind da Dinge dabei, die du aus der Beschreibung wiedererkennst oder ergeben sich da nochmal andere Bedingungen, weil die ja auch viel mit Museen und mit Schulen und all sowas zusammenarbeiten?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Also es ist so, tatsächlich sind dann und wann Serious Games ausgeschrieben, die mit einem Budget daherkommen, von dem man nicht sinnvoll leben kann. Ne? Wo man sagt, okay, das sind dann eher so Pro-Bono-Projekte, die man auch aus dem Grund macht, weil es einen selbst interessiert und weil man die für sinnvoll erachtet. Gleichzeitig ist es ja so, dass wir auch das Privileg haben, Playing History, dass wir zunehmend für Museen, Gedenkstätten und sowas arbeiten und für die zum Beispiel Ausstellungen mitgestalten. Und das sind dann Projekte, die eine längere Laufzeit haben und dann eben auch größere Budgets haben. Das heißt, wir haben schon 2-3 Projekte immer in der Pipeline, wo wir sagen, da arbeiten wir jetzt länger dran und die sind auch so budgetiert, dass wir davon auch ein Team einigermaßen gut finanzieren können. Und dann gibt es zwischendrin immer mal kleinere Projekte, die eben nicht mit einem vergleichbaren Budget daherkommen. Ich hatte es schon mal gesagt oder wir hatten uns dazu auch schon mal unterhalten, Spuren auf Papier beispielsweise. Ja. Das war ja ein ganz, ganz kleiner Titel, der ja auch nicht umsonst vom Gameplay und auch von der Story sehr reduziert ist, ne? weil eben das Budget eher eine Aufwandsentschädigung war. Ja, so.
Ja.
Genau. Und so ist aber natürlich nicht jedes Projekt gestaltet. Es gibt eben auch Projekte, die begleiten uns länger und haben eben ein größeres Budget. Ja, und darin gilt es dann, die Aushandlung zu treffen. Und gleichzeitig glaube ich, dass unsere Kapazität inzwischen sehr gut darin liegt, auch diese Übersetzungsarbeit zu leisten von, was ist da der Wunsch eines Museums beispielsweise und was können wir dann dem Reality-Check unterziehen? Was ist darin möglich? Welche Projektlaufzeit, wie viele Iterationsschleifen und so weiter?
Ja, hochspannend. Wie geht's denn jetzt weiter für euch als Team? Also neuer Preis quasi im Säckerl oder wie man das sagen würde. Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte für euch?
Naja, also was Ebert konkret angeht, da befinden wir uns jetzt gerade in der Crowdfunding-Kampagne. Die läuft noch bis Ende April. Da gibt es die Ambition, dieses Spiel eben auch als analoges Brettspiel umzuarbeiten und dann auf die Tische der Brettspieler und Brettspielerinnen zu bringen. Liegt ja auch irgendwie nah, weil viele der wesentlichen Assets, nämlich diese ganze inhaltliche Ausarbeitung und die ganze Ausgestaltung ja eigentlich schon da liegt und es jetzt quasi nochmal so diese Anpassung für ein analoges Spiel geben muss. Das passiert jetzt ganz unmittelbar und in Kürze. Ja, und dann sind noch so einige weitere Spiele, analog, digital und eben auch hybrid in der Pipeline, die sukzessive kommen werden. Das sind unter anderem so ein paar Museumsprojekte. Gleichzeitig entwickeln wir noch für das LFK, die Landesanstalt für Kommunikation in Stuttgart, ein digitales Spiel, ein Serious Game, was sich mit dem Thema Algorithmen beschäftigt. Das wird auch im Laufe dieses Jahres noch kommen. Ja, und das ein oder andere mehr.
Spannend. Hoch umtriebig. Liebe Leute da draußen, falls euch diese Kickstarter-Kampagne interessiert, die wird verlinkt in der Folgenbeschreibung. Falls ihr die Folge noch im April anhört, könnt ihr noch mit unterstützen. Wenn es später sein sollte, könnt ihr euch immerhin quasi wie ein Archivar oder eine Archivarin ansehen, was da passiert ist im Internet. Wunderbar.
Du. Lass mich dich noch einmal korrigieren, wenn du erlaubst. Es handelt sich um eine Crowdfunding-Kampagne, allerdings nicht auf Kickstarter, sondern auch, auf der etwas... zumindest im digitalen Bereich etwas unbekannteren Plattform Spieleschmiede, also das ist bei der Spieleoffensive, die Crowdfunding heißt aber Spieleschmiede und das ist eben eine Plattform, die sich dezidiert an deutschsprachige Brettspiele richtet, deswegen sind wir mit unserem Verlag dort. Ja, aber klar, ne? Dort kann man auch sehr gut fanden und klar, es ist ein kleiner Titel, ein ambitionierter Titel, also wer da, ich glaube es sind 25 Euro und dann kriegst du dieses Spiel, wer da unterstützen mag, der darf das sehr gerne tun und ja, das ist schön. Und weil du sagtest, hochumtriebig, vielleicht auch interessant für die eine oder andere Hörerin, wir haben auch gerade zwei offene Stellen wieder, die wir gerne besetzen möchten.
Also, ab geht's auf die Webseite von euch und außerdem ein Dankeschön für die Korrektur. Ich kannte das ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ja gar nicht meine Welt eigentlich, Brettspiel-Kickstarter. Brettspiele ja, der Kickstarter dazu quasi nein, die Crowdfunding-Aktion. Das ist ja auch interessant. Habe ich auch nochmal was gelernt. Vielen Dank. Als nächstes darf ich quasi auf die Bühne bitten, das Team von Mux Games, ein junges, ganz frisch gegründetes Team aus Ludwigsburg, namentlich Clara Deitmar, Julius Dorsel und Luzi Kehle, die alle drei gemeinsam mit mir hier in dieser Gesprächsrunde gelandet sind. Dieses Trio hat sich frisch gegründet und mittlerweile jetzt schon zwei große Preise eingestrichen. Zum einen ein Förderpreis für einen Prototypen, den sie letztes Jahr entwickelt haben. Darüber werden wir sprechen. Aber jetzt dann vor allem haben sie den Preis bekommen in der Kategorie Bestes Grafikdesign, nachdem sie zum einen dafür und auch noch für die beste Story nominiert waren vom Deutschen Computerspielpreis 2024. Und diesen Preis haben sie bekommen für ihr Mobile Game The Bear, A Story from the World of Gra. Ein Spiel, das sie als Gute-Nacht-Experience bezeichnen. Ich finde das hochinteressant. Es ist ein recht kurzes Spiel, gegliedert in 5 Kapiteln, das sich dreht um die Geschichte eines Bären, der eine wundersame Reise unternimmt in einer Welt voller fabelhafter Wesen und Bewohner. Und dort auf seinen Abenteuern geht es viel um solche Themen wie Gemeinsamkeit, Einsamkeit, der Sehnsucht nach einem Zuhause, das Leben in der Gemeinschaft, das Leben alleine. All diese Geschichten werden dort erzählt, ganz liebevoll gemacht. Das Entwicklerteam hat Wert gelegt in seiner Erzählweise, dass alles sehr sanft, beruhigend präsentiert wird, inszeniert wird, dass es eben als eine ja, Gute-Nacht-Geschichte, eine moderne, taugt. Und das haben sie auch mit ihrem Grafikstil wiedergespiegelt. The Bear ist ein Spiel mit ganz vielen warmen Farben, vielen Rundungen. Es ist ein Spiel, man guckt das an und denkt sich, jawohl, dich würde ich zu mir neben mir ins Bett legen und dir zuhören, welche Geschichten du als nächstes erzählen willst. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass die drei sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen über ihr Spiel, die Entwicklung daran und wie es nun so ist, auf einem gewissen Erfolgskurs unterwegs zu sein, während viele andere Studios ums Überleben kämpfen, leider gerade in einer Phase der Industrie da draußen, der Spielindustrie, in der viele Studios Jobs kürzen müssen, in der viele Studios auch gerade in Deutschland ums Geld kämpfen müssen, in den leeren Fördertöpfen nach den letzten Cents kratzen. Da ist dieses Team hier gerade in einer völlig anderen Richtung unterwegs. Wie gesagt, letztes Jahr schon einen Förderpreis gewonnen von Baden-Württemberg. Nun der Deutsche Computerspielpreis. Sie haben sich gerade erst frisch gegründet. Da war es mal spannend zu hören, wie sie sich auf dieser Erfolgswelle gerade so fühlen. Und damit Film ab. Zuallererst möchte ich mal ganz von vorne anfangen. Also erstmal, ich habe es noch gar nicht gesagt, unhöflich wie ich bin, absolute Gratulation zu dem Preis. Ich habe die Preisverleihung angesehen im Nachhinein, habe mich dann quasi verspätet gefreut für euch. Aber erstmal dazu Gratulation. Was mich interessieren würde, also ihr habt jetzt ein Spiel gemacht, das mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Hattet ihr jeweils, und ich fange bei Clara gleich an, hattet ihr jeweils in der Entwicklung des Spiels mal so einen Moment, wo ihr euch gedacht habt, okay, ich glaube, was hier gerade entsteht, das hätte schon einen Preis verdient. Gab's mal so einen Moment? Clara, ich fange bei dir an.
Es ist schwierig zu sagen, weil wir haben das ja auch gar nicht so mit dem Blick darauf entwickelt, ah, das ist ein Spiel, mit dem wir ein Studio gründen wollen und das wir dann auch richtig rausbringen wollen oder so. Das war ja ein Studentenprojekt in erster Linie. Und dann ist ja auch schön, dass man die Möglichkeit hat, im Studium was zu kreieren, wo man einfach mal, hey, ich will einfach nur künstlerisch was machen, was so zu mir passt und was so rauskommt. Die ersten Momente, wo dann irgendwie auch Leute von außerhalb drauf reagiert haben, da war das aber auch sehr schön, wo wir auch gemerkt haben, hey, das wollen wir auch echt weiterentwickeln und wir wollen es auch rausbringen. Wir haben das damals irgendwie vor, glaube jetzt an einem Jahr oder anderthalb auf der Frankfurter Buchmesse zeigen dürfen. Und da haben wir sehr viel Zuspruch bekommen. So, es ist ja auch irgendwie eine interaktive Geschichte und daher auch so ein interaktives Buch, kann man auch so sagen. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, hey, das muss irgendwie rauskommen, damit mehr Leute es sehen können.
Luzi, wie war es für dich?
Ja, also Clara ist sehr bescheiden. Ich habe schon, auch als ich noch nicht im Team quasi war während unseres Studiums und Clara halt so mit mir einfach studiert hat, habe ich schon am Anfang auch oft gedacht, so hui, der ist aber schon very professional, das ist schon sehr nice alles. Doch, ich hab schon manchmal gedacht, sowas.
Was sind die Dinge, die du da gesehen hast, Luzi, wo du gedacht hast, okay, das sieht sehr professionell aus. Was sind denn das für Dinge, die dir da ins Auge gesprungen sind?
Ich fand es halt mega, also wie schnell das, oder mir kam es sehr schnell vor, wie die Animation mit der Interaktion so zusammengepasst hat. Das fand ich halt mega. Dieses, auch das Langsame, dass man sich auch erstmal Gedanken machen muss, was mache ich jetzt eigentlich? Und die ganze Atmosphäre, wie einfach alles. Man hat relativ schnell schon gemerkt, einfach so die Intention dabei und was Clara dabei denkt, das war schon sehr greifbar, sehr schnell. Ja.
Ich habe gelesen, ich fand das ganz spannend, ihr habt doch, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich es nicht falsch sage, am Animationsinstitut in Ludwigsburg kennengelernt und auch als Team gefunden. Ich habe noch nie in den 4 Jahren, die ich jetzt diese Interviewreihe hier habe, von diesem Animationsinstitut in Ludwigsburg gehört. Und dann dachte ich mir, bevor ich mich jetzt in die Chronologie dieses Gebäudes einlese, frage ich mal euch, also was ist das für eine Einrichtung? Was genau lernt man da? Wo sind da die Schwerpunkte?
Also das ist Teil der Filmakademie in Ludwigsburg, aber da werden vor allem Animationsfilme gemacht, aber nicht nur, eben auch Games. Der Studiengang Interaktive Medien ist der Studiengang, den wir beide studiert haben. Und tatsächlich haben sich viele Indie-Studios auch aus dem Studiengang herausgegründet. Das sind jedes Jahr gar nicht so viele Leute, die da studieren. Also in meinem Jahrgang waren wir zu dritt und dann in Luzis Jahrgang zu 8 oder so. Aber Studio Seufz, Studio Seu, Studio Fispin, die sind alle aus dem Studiengang entstanden.
Und da habt ihr euch dann im Laufe des Studiums kennengelernt und auch als Team dann gefunden?
Genau, ich war auch schon länger als Clara da, weil sie so Quereinstieg gemacht hat dort. Und ich war auch lange in meinem Jahr alleine, die einzige Studentin, auch ein bisschen weird. Und habe mich dann sehr gefreut, weil ich da auch gleich gemerkt habe, so, ach cool, da ist jetzt noch jemand, der so sehr ähnliche Sachen, weil ich meine, interaktive Medien da zu studieren ist halt auch so, die Leute machen auch die wildesten, also auch Installationen, es kann ging bei vielen in eine ganz andere künstlerische Richtung nochmal. Und das war dann halt auch so, ja, cool, die will sowas sehr Ähnliches machen wie ich. Ich wollte auch schon die ganze Zeit mal ein Projekt mit Clara machen. Und es hat irgendwie so nie gepasst. Und dann haben wir so gemerkt, weil Julius, der jetzt nicht da ist, war der Producer von beiden unseren Diplomprojekten. Und darüber haben wir dann eigentlich auch so gedacht, so, hey, das passt doch eigentlich voll gut, lass doch was zusammen
Und ich finde aber der Schritt von, hey, das passt uns total gut, lass uns was zusammen machen zu, wir gründen ein Studio und steigen jetzt so richtig in diese Welt ein.
machen,
Das ist ja nochmal ein
ja.
krasser, großer Schritt, finde ich. Was war das bei euch jeweils, dass ihr euch gedacht habt, okay, diesen, wie ich finde, durchaus auch gruseligen Schritt, diesen großen Schritt, den traue ich mir zu und da habe ich Bock drauf. Also was war für euch jeweils so diese Motivation zu sagen, okay, nächster Schritt, Studiogründung. Ich fange mal bei Clara an.
Ich glaube, es sind drei Sachen. Das erste ist sicherlich irgendwo Naivität. Das ist so auch nicht so ganz klar war, was das alles so mit sich bringt. Auch bürokratisch ist ja dann doch noch mal sehr viel. Das zweite ist einfach, wir hatten diese Spiele, diese Diplomspiele, eben The Bear und Luzi Spiel für das Changing. Und wir haben gesagt, die sind so toll. Wenn wir jetzt alle einfach irgendwie in die Industrie einsteigen, uns einen Job holen, dann vergeht das irgendwie. Dann sieht das niemand mehr. Außer irgendwie noch in Schulpräsentationen oder so. Und das wäre einfach zu schade gewesen, haben wir da gesehen. Und das Dritte ist auch einfach, wir haben so gut zusammengepasst und durch das Animationsinstitut kennen wir auch ganz viele andere Indie-Studios, die das gemacht haben. Und das ist ein Riesenschritt, wenn man irgendwie so ein Indie-Hub hat oder irgendwie einfach Leute, mit denen man zusammensitzen kann und dann besprechen kann, hey, wie macht man das eigentlich so mit den Steuern oder so ein Zeug? Das ist einfach also eine Riesenhilfe. Und wir wussten, nie werden wir wieder so einem Zeitpunkt sein, wo wir alle zusammen sind. Wir haben irgendwie auch die Struktur drumherum, die der uns da unterstützen könnte. Jetzt ist der Zeitpunkt.
Ja, und ich meine, es ist auch so ein bisschen, es ist auch immer so, was einem auch so beigebracht wird, bist in einer Filmakademie, am Animationsinstitut, so bildet Bande, also guckt auch wirklich, mit wem arbeitet ihr. Es ist ja schon so angelegt, dass man in den Projekten auch, wie du in der Firma später arbeiten würdest, eben in so Positionen da bist. Und ja, da merkt man halt schon, dass es dann auch passen würde, solche Sachen. Und dann ist es auch noch, für mich war es aber auch so, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, so zu arbeiten, also ich würde mich sowas von ärgern, wenn ich das nicht mehr versuchen würde. Und wenn jetzt auch noch da Leute sind, mit denen ich das Gefühl habe, dass ich da echt einfach per se ein gutes Bauchgefühl habe. Also ich kann immer noch sagen, wenn sollte es nicht funktionieren, kann ich immer noch sagen, okay, dann gehen wir uns irgendwo anders einen Job suchen. Aber dann bist du in einem anderen Game Studio, wo es halt vielleicht dann doch nicht so alles deiner Philosophie und deiner Vorstellung entspricht. Und wenn man doch die Chance hat, das genauso zu gestalten, wie man das möchte, dann ist es ja wohl das Coolste, das Perfekteste, was man sich vorstellen kann.
Bevor wir zu den Spielen tatsächlich kommen, weil ich habe mir auch mal Frida is Changing angeguckt, noch eine kurze Frage, die mich sehr interessieren würde zu euren Erfahrungen jetzt als junge Entwicklerin in dieser Branche, nachdem ihr diesen Schritt gemacht habt, Studio gegründet habt, die ersten Schritte dann auch schon gemacht habt, auch erfolgreiche Schritte. Wie fühlten sich das für euch an, die Spielebranche in Deutschland? Ist das eine Wüste, wo man von Oase zu Oase läuft? Ist das ein Freizeitpark, wo einfach alles bunt und toll ist? Wie fühlt sich diese Branche für euch an?
Dazu muss man sagen, wir sind ja auch noch sehr neu. Wir kommen da eben aus dieser irgendwie Animationsinstitut-Bubble auch rein. Wir kennen da viele Leute. Und auch beim Deutschen Computerspielpreis zum Beispiel war ja auch viel Networking drumherum. Aber es ist so schön, da einfach auch Leute zu treffen, die man dann so kennt oder kleine andere Indie-Studios. Und so richtig in so die, was also irgendwie so groß, wo man sich so vorstellt, die Spielebranche. Kennen wir vielleicht gar nicht so doll, aber gerade dieses Persönliche zu anderen Indie-Studios, das ist für mich total toll und richtig schön.
Ja, ich finde auch, aber klar, als ich noch so überlegt habe, wie wäre es denn, wenn ich mir sonst irgendwie einen Job suche, jetzt in der Spielindustrie, ich mir so, ja, okay, man kann so irgendwas wirklich Großen gehen und dann, keine Ahnung, macht man aber halt nur so einen kleinen Teil, dass ich es auch nicht mehr interessant finde. Und die Studios, die man dann wirklich interessant findet, sind halt irgendwie auch, wie gefühlt halt wir irgendwie so drei so Leute, die irgendwie in einem Keller was vor sich hinschrauben, so, ja, du kannst schon vorbeikommen, aber keine Ahnung, wie lange wir das noch machen, oder, ja, das sind halt so die beiden Sachen. Und da ich mir, ja, dann bin ich halt auch lieber so ein Hansel, der im Keller was rumschraubt und dann eine kreative Spielfläche hat. Ja.
Um mal drauf zu kommen, auf den Grafikstil, genau, von eurer Arbeit, sowohl von The Bear als auch davor, Frida is Changing, die sind ja zum einen erstmal grundverschieden, so unterschiedlich, wie man eigentlich nur gefühlt Grafikstile anlegen kann, zum anderen aber auch beide, und das bringt sie wieder zusammen, Stile, die im Kopf bleiben. Also ich habe mir Bilder angeguckt und hatte sehr schnell ein Gefühl für beide Spiele und vor allem, ich kann immer noch, ich habe gestern mir die Bilder angeguckt, ich habe immer noch genau vor Augen, wie diese Spiele aussehen. Und da würde mich mal ganz grundsätzlich interessieren, wie setzt ihr euch an die Entwicklung eines passenden Grafikstils für eure Spiele? Also wie sieht dieser künstlerische Prozess bei euch aus? Setzt ihr euch da alle zusammen in einen Konfi und denkt nach und sucht Moodbilder raus? Oder ist dann eine Person wie Clara zum Beispiel dann in ihrem Turm und macht sich Gedanken und kommt nach 4 Wochen runter und sagt, so muss es aussehen und nicht anders? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, das ist noch mal ganz anders als in anderen Spielen. Weil wir sagen, hey, wir haben irgendwie autorenbasierte Spiele. The Bear ist ziemlich persönlich für mich und Frida's Changing ist eine sehr persönliche Kreation auch von Luzi. Und ich glaube, das macht die Spiele auch aus, weil die auch im Game Design und allem deshalb sehr stimmig sind, weil die eben sehr auch authentisch zu unserer persönlichen Erfahrung sind. Und da auch der Grafikstil von The Bear ist sehr persönlich für mich, der Grafikstil von Frida's Changing ist sehr persönlich für Luzi, und daher auch sehr stimmig. Aber wir sind trotzdem ein Studio, weil die Spieler haben so grundlegende Philosophie, die zusammenpassen. Und wir passen auch einfach zusammen als Leute.
Um nochmal vielleicht nochmal nachzufragen, dass du sagst, was ich ganz spannend finde, dieser Grafikstil, die sind sehr persönlich. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also wenn ich jetzt überlege, also wenn ich das jetzt auf mich beziehe und überlege mir, okay, ich habe jetzt eine Geschichte, die ich gerne in dem Spiel erzählen möchte, und dann frage ich mich, wie könnte das Spiel dazu aussehen? Dann habe ich zwar Vorstellungen davon, was ich mir gut vorstellen könnte, was vielleicht auch zur Geschichte passt, aber wäre neugierig zu erfahren, wie man dann den Schritt macht von der Idee, der Geschichte, die man erzählen will, zur konkreten Präsentation dann. Also wie sieht das denn aus?
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich halt, ich wusste zuerst eigentlich das Thema, das ich erzählen möchte, aber man hat ja eher auch schon, man hat ja auch irgendwie schon so einen Grundstil, wenn man viele Illustrationen gemacht hat, der einem irgendwie auch gerade gefällt oder man hat so verschiedene Variationen davon irgendwie auf Lager. Und ja, ich wollte halt zum Beispiel, dass es irgendwie auch einfach fetzt. Es gibt schon dieses kleine freche Mädchen und es ist diese Welt, die eigentlich in der richtig viel schief läuft. Deswegen wollte ich auch so ein bisschen in so eine atmosphärische Weltuntergangsatmosphäre haben mit diesem roten Himmel und diesem grünen toxischen Nebel. Es sollte immer so richtig, richtig reinhauen. Und ja, und dann wollte ich halt, dass dieses Mädchen irgendwie auffällig und frech aussieht. Und ich habe eigentlich, glaube bin dann so von der Gestaltung von dem Charakter dann auf alles andere so ein bisschen übergegangen. Ja.
Klar, wie hast du das gemacht bei dir?
Bei The Bear, das kam tatsächlich so aus dem Gedanken raus, was wollen wir eigentlich kreieren? Nicht nur als Game, sondern als Erfahrung. Und das ist eine interaktive Gute-Nacht-Geschichte. Und darum ist es auch sehr weich, sehr rund. Es hat so eine handgemachte Qualität, und ist auch irgendwie so ein bisschen traumhaft und spacey. Und das sollte alles so auch von den Farben und so eben in die Erfahrung reinbringen. Wie können wir jemanden runterbringen damit?
Ich habe auch gelesen, das fand ich ganz interessant und macht bitte beide jeweils eine Blutgrätsche, falls ich da jetzt was Falsches sage. Aber ich habe gelesen, dass ihr jetzt ein, das Wort ist sehr groß, aber vielleicht passt es sogar, ein Universum erschafft und zwar die World of Gra. Okay, ihr nickt sehr gut, oh Gott, Gott sei Dank. Sehr gut, genau. Also eine Welt quasi, in der auch in Zukunft noch mehr Geschichten stattfinden werden. Sind das jetzt die nächsten Projekte, an die ihr euch setzt oder wie geht es jetzt weiter mit dieser Welt und mit euch als Studio?
Die World of Gra wird noch weiterlaufen. Jetzt gerade läuft auch in die Stuttgart Animation Week, also in Stuttgart, mit verschiedenen Animationsfestivals, wo wir auch mit der World of Gra halt sehr präsent sind. Wir haben die Trailer gemacht, wir sind auf den ganzen Postern drauf, was richtig toll ist, das überall zu sehen. Wir sind ja auch vor Ort. Und es sind noch andere so Konzepte in der World of Gra irgendwie in Entwicklung. Aber zuerst einmal entwickeln wir als Game Studio Frida is Changing. Das heißt, wir haben auch einfach mehrere Projekte so gleichzeitig am Laufen. Es macht auch Sinn in verschiedenen Stadien, in der Konzeptphase, in der Prototypenphase, in der Produktionsphase. Genau.
Toll. Weiß ich, Luzi, hast du dazu noch was zu ergänzen?
Genau, das wurde auf gerade erklärt, genau, dass es einfach noch so weitergeht und da noch irgendwie verschiedene Formate draus entstehen könnten. Ne? Und ansonsten, klar, jetzt steht erstmal Frida an, fertig zu machen. Und dann finde ich, also ich freue mich halt auch voll drauf, dass wir zu dritt dann neue Sachen entwickeln, neue Spiele entwickeln, auch mit Julius mit einbezogen, weil er auch Creative Producer ist und da auch einfach richtig coole Ideen hat. Und ich bin sehr gespannt, was es dann so wird, wenn wir da zusammen zu dritt.
Ich habe auch gerade gedacht, das Wort kenne ich gar nicht. Ist das ein Dialekt? Ja, spannend. Um vielleicht für die letzte Frage nochmal das alles auf eine höhere Ebene zu hängen, weil das würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr euch da so seht in diesem großen Kosmos der Industrie. Also was ich meine ist, auch gerade hier bei OrcaCool, in den letzten Wochen habe ich immer wieder auch Gäste gehabt, die erzählt haben, auch junge Studios, Gründerinnen, Gründer, die erzählt haben, dass sie durchaus zu kämpfen haben mit der Zukunft vielleicht sogar. Also dass es darum ging, dass die Fördertöpfe leer sind, dass es schwierig ist, an neue Förderungen ranzukommen, dass die Konkurrenz gigantisch ist, nicht nur in der deutschen Spielebranche, sondern auch auf den Verkaufsplattformen quasi Steam, jede Woche 200 bis 300 bis 400 Spiele, die da neu erscheinen. Die Flut ist gigantisch. Dann noch so Dinge wie Inflation. Menschen geben nicht mehr so viel Geld vielleicht für Unterhaltung aus, bringen weniger Zeit mit Spielen. Sind das Dinge, die ihr mitbekommt und euch denkt, okay, es ist schon ein bisschen gruselig? Oder auf der anderen Seite, weil bei euch läuft's ja. Also ihr habt jetzt den Preis gewonnen, ihr habt super spannende Projekte in der Luft, ihr beginnt euch so richtig doll in der Branche zu vernetzen. Ihr seid ja eigentlich an dem Punkt, der sich sehr gut anfühlt und der geprägt ist von Erfolgen. Wie steht ihr jetzt diesen Entwicklungen gegenüber, die um euch herum gerade in dieser Branche passieren? Guckt ihr aus dem Fenster und denkt euch, oi, oi, oi? Oder wie guckt ihr da drauf?
Ist alles natürlich so ein bisschen gruselig. Dazu muss man sagen, wir haben auch für Frida is Changing eine Prototypförderung vom Land bekommen. Das hilft alles natürlich sehr. Klar ist aber auch als Indie-Studio, man fängt an und hat erstmal gar kein Geld und hält sich irgendwie über Wasser. Und das ist mehr so die Vorstellung, wie kommen wir weiter, wie kommen wir durch. Wir wollen eigentlich erstmal unsere Projekte machen. Und klar, ist total gruselig und wir haben auch Angst davor, aber erstmal schauen, wie es läuft, ne?
Ja, also klar, ein bisschen gruselig ist das alles schon, aber irgendwie bin ich gerade ganz frohen Mutes. Ich habe immer das Gefühl, ich tendiere da auch ein bisschen zu viel Vertrauen, einfach in die Situation zu haben. ja, aber erstmal, ja, wie gesagt, es läuft ja eigentlich gerade ganz gut bei uns. Ja, man weiß ja nie so richtig. Ich denke mir halt immer, man muss halt dann mit den Situationen umgehen, wie sie halt kommen. Und wir wissen es einfach nicht, wie es wird. Und ja, ich würde sagen, halt erstmal irgendwie ganz positiv da rangehen und schauen. Ja.
Ja, toll. Da war ich nur mal neugierig, wie ihr da, wie gesagt, draufsteht, weil ihr da gerade in so einer Entwicklung seid, die eigentlich dem Trend leider entgegen, also leider, Gott, was für ein Satz. Also, was ich sagen wollte war, bei euch läuft super gut. Ich hatte zuletzt aber viele Gäste, die sehr strugglen, aus vielen Gründen. Und deswegen war ich neugierig, wie ihr euch da so fühlt. Okay, ich würde sagen, damit sind wir ins Ende gekommen von dem Gespräch. Vielen Dank nochmal für eure Zeit und vor allem nochmal Gratulation und viel Glück für alles, was in der Zukunft noch passiert.
Ja, danke für das Gespräch.
Als nächstes darf ich auf die Bühne bitten, das Team von Symmetry Break Studio, ein ganz junges Team hier aus Hamburg, das nominiert und dann auch ausgezeichnet wurde in der Kategorie Nachwuchspreis bester Prototyp für ihren Prototypen Miss Given. So, Miss Given, super spannendes Spiel, ist ein Adventure, wird ein Adventure werden, das sich eine ganz besonders tolle Idee hat einfallen lassen. Sprechen ist manchmal schwierig. Übrigens auch für die Protagonistin von Miss Given, denn diese junge Frau, die wir da spielen werden, die befindet sich in einer zukunftsartigen Welt auf einer, ich möchte fast sagen, Selbstfindungsreise. Diese junge Frau sucht nach ihrer eigenen Identität und das hat Auswirkungen aufs Gameplay, denn die Frau kann in Gesprächen unterschiedliche Rollen, Identitäten annehmen und je nachdem, wie sie sich fühlt, welche Rolle sie im Gespräch gerade einnimmt, schaltet sie ganz unterschiedliche Gesprächsverläufe frei, wie sie sich selbst gibt, wie sie sich selbst präsentiert und inwiefern sie auf ihre Gesprächspartner und Partnerin eingehen will. Das Entwicklerteam nennt das Spiel selbst auch ein Multiple-Choice-Gesprächsspiel, ein Prototyp, der momentan noch in Entwicklung ist und der auch noch eine ganze Weile entwickelt wird, darüber werden wir sprechen. Und dieses Wir möchte ich auflösen. Ich war natürlich dabei, aber außerdem auch das komplette Team von Symmetry Break Studio, nämlich Anka Tuteschku, Jan Baro und Julian Heinken, die allesamt ganz unterschiedliche Funktionen in diesem Team erfüllen. Und wir haben gesprochen über die Arbeit an dem Spiel, was dieser Preis jetzt für dieses junge Team bedeutet und wie schwer es eigentlich ist, trotz einer mit Geld dotierten Auszeichnung weiter an so einem Prototypen zu arbeiten. Es war hochinteressant. Ich wünsche ganz viel Spaß. Ich habe mit großem Interesse die Nominierung verfolgt für den Deutschen Computerspielpreis in eurer Kategorie Bester Prototyp und sah eine super starke Konkurrenz. Zum Beispiel Footgun Underground war hier schon im Podcast ein Thema, da hatte ich auch den Victor schon zu Gast. Das war ein super interessantes Spiel, was da schon spielbar war. Und auch die anderen Titel, wenn man sich die mal näher anschaut, das war, fand ich, ein starkes Konkurrenzfeld. Mit welchem Gefühl seid ihr denn zu diesem Preis angefahren? Also seid ihr da hingegangen und habt euch gedacht so, naja, wenn man mal ehrlich ist, also wir haben schon sehr gute Chancen oder habt ihr gar nicht damit gerechnet? Mit welchem Gefühl seid ihr so in diese Halle hinein? Ich fange jetzt einmal mal an bei Julian.
Ui, also ich war tatsächlich relativ neutral über die Nominierung. Ich hatte halt, also wir waren ja schon beim DEP vorher letztes Jahr und sind da hingegangen mit dem Gedanken, oh cool, vielleicht kriegen wir ja was und so. Und dann waren, also zumindest ich war recht enttäuscht danach. Und jetzt beim DCP war das dann so, dass ich dann dachte, ja, das schaffen wir eh nicht. Und ich habe es auch ganz vielen Leuten dann auch in dem Abend gesagt, ach, kriegen wir eh nicht. Und umso überraschender war das dann irgendwie, dass wir das dann doch geschafft hatten, irgendwie uns durchzusetzen. Und habe mich natürlich sehr gefreut und habe mich dann erstmal so ein bisschen in, weil ich natürlich erstmal dieser Moment, wo man dann aufgerufen wird, war sehr ungläubig.
Ja. Ich gehe einfach der Reihe um. Jan, wie war es für dich? Wie sah es in deinem Kopf aus, als es an diesen Abend dann ging?
Ja, mir ging es, glaube ich, auch so ähnlich. Also man will dann ja auch irgendwie gar keine Erwartungen haben und versucht dann einfach mal alles auf sich zukommen zu lassen. Ich glaube, bei der Laudatio hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht auf uns hinaus will. Es hat sich dann ja so ein kleiner Hoffnungsschimmer gezeigt. Und ja, als wir es dann tatsächlich bekommen haben, war das einfach sehr, sehr schön. Und wir waren auch, ja, glaube ich, alle sehr überrascht. Ja, also am Anfang war ich auch ganz bei Julian. Also wie du meintest, es gab wirklich einfach sehr viele, sehr spannende Projekte. Ja, und dann hat es uns kalt erwischt. Das war aber dann auch sehr schön.
Anka, wo würdest du deine Gefühlswelt einordnen da an dem Tag?
Also ich hatte nicht wirklich geglaubt, dass wir es schaffen würden, also mit so viel Konkurrenz. Ja, ich dachte, okay, wir haben vielleicht 10% Chancen, aber nicht mehr. Ja. War komplett überrascht.
Ja. Ja, schön. Also auch nochmal bei der Gelegenheit Gratulation von mir. Ich gehe jetzt mal ganz weit zurück. Ich habe mir diese Beschreibung von Miss Given angeguckt und worum es da geht und was das Spiel besonders macht. Und mich würde mal zuallererst und ganz grundsätzlich interessieren, und da kann gerne beantworten, wer möchte, wem es zuerst einfällt. Wie kam es überhaupt dazu, dass dieses Spiel oder dieser Prototyp existiert? Was war der Moment vor, ich weiß nicht, Monaten, Jahren, als es dann bei euch irgendwie im Kopf hieß, alles klar, wir haben hier eine Idee zu so einem Spiel, lass mal drüber nachdenken. Also wie entstand eigentlich diese Spielidee?
Da würde ich gleich mal ein bisschen erzählen. Das ging im Games Master los, Games Master der HAW Hamburg, im Jahr 2018, 19. Da haben Anka, ich und noch ein paar andere, die jetzt nicht mehr im Team sind, haben zusammen ein Masterprojekt entwickelt dafür. Und am Anfang war schon klar, dass wir eine coole Welt erschaffen wollen, wo die Story im Vordergrund steht. Das war irgendwie so von Anfang an der gemeinsame Nenner. Dann kam irgendwann die Welt dazu und das Konzept. Also das ist ein eine Welt ist, wo alles voller Nebel ist und die Bewohner Masken tragen. Und die Kernmechanik, die dann ja jetzt auch irgendwie vielleicht den Ausschlag gegeben hat für den Preis, kam eigentlich erst später dazu. Also einem wird oft gesagt, dass man so von der Mechanik ausgehen soll und dann ein Spiel dazu macht praktisch. Und bei uns war es ein bisschen umgekehrt. Wir haben mit der Welt angefangen und dann kam irgendwann die Mechanik mit dem Dialogsystem dazu.
Also ich kann natürlich sagen, dass ich ja im Originalteam auch gar nicht dabei war. Und das ist eigentlich mehr so, das ist so praktisch wie der Stiefvater dann irgendwie davon bin. Weil halt ich und Anka hatten eine Zeit lang, eine längere Zeit zusammen gewohnt. Und Anka stand dann irgendwann so bei mir in der Tür und gefragt so, hey, hast du nicht Lust, dass wir uns da irgendwie auf diese Feuerung bewerben? Und ja, seitdem haben die Dinge so ihren Lauf genommen.
Anka, was war es denn bei dir, dass du dann bei Julian im Raum standest und gesagt hast, okay, ich habe einen guten Grund zu fragen, wir sollten das mal versuchen. Was in dir hat dir gesagt, das könnte was werden?
Also, ja, in 2018, wenn ich Jan getroffen habe, ich hatte eigentlich nicht Games Master studiert, sondern Sound Vision, das ist das Hälfte des Programms eigentlich. Aber für mich, meine Leidenschaft war eigentlich Games. Ich wollte so ein Team finden und ein Projekt machen, der auch mit Musik und mit so also Emotionen damit zu tun hätte. Und ja, also ich hatte immer nach Menschen gesucht, sozusagen. Und dann Jahre später nach unserem Projekt, ich dachte immer noch, okay, das war toll, dass wir das für eineinhalb Jahre gemacht hatten, aber ich möchte mehr, ich möchte, dass wir trotzdem weitergehen. Und ja, da kam Julian und ich dachte, ja, er ist sehr gut als Programmierer, als Tech-Artist und es wäre super, wenn wir das schaffen können. Ja, und ich liebe auch also die Geschichte von Misgiven. Für mich die Hauptsache war, dass wir so eine, also die Geschichte einer Frau darstellen würde, die sehr viel mit Identity Struggles hat. Das ist für mich sehr persönlich. Und ja, ich habe immer versucht, das zu realisieren.
Ich finde so spannend an eurem Prototyp, an eurer Idee, dass der in diesem Genre, dass sich, was ja aber auch schon eigentlich nicht stimmt, aber es fühlt sich so an, wenn man sich nicht so viel damit beschäftigt, in einem Genre verankert ist, Point-and-Click-Adventures im Grunde, die seit langer Zeit, was Innovation angeht, so ein bisschen auf der Stelle treten. Wie gesagt, wenn man da mal sich genauer umsieht, findet man schon Beispiele, die neue Dinge ausprobieren. Aber ich finde eure Idee mit diesen sich verändernden Gesprächs- und Antwortmöglichkeiten, je nachdem, in welcher Verfassung die Protagonistin sich da gerade befindet, das finde ich ist ein echt nochmal ein großer Schritt in eine besondere Richtung. Und da würde mich mal interessieren, also dieses Feature, war das für euch ein naheliegender Schritt, jetzt wo ich so ein bisschen schon die Entstehungsgeschichte von diesem Spiel gehört habe, zu sagen, okay, es geht um Identität und dann ist der Schritt ja auf eine Weise schon in Reichweite zu sagen, wir passen auch die Art und Weise an, wie die Person sich verhält in Gesprächen anhand ihrer Verfassung, anhand ihrer Identität, oder war das etwas, wo ihr also tagelang in eurem Türmchen gesessen seid und gedacht habt, okay, wie machen wir denn das, und irgendwann kam diese Idee, also wie entstand dieses konkrete Feature?
Da kann ich ja auch gleich nochmal antworten. Es waren, glaube ich, also die Idee stand dann irgendwann relativ schnell fest oder stand da. Es gab viel Vorarbeit, die noch sehr unkonkret war, aber so rückblickend irgendwie dahin geführt hat. Wir hatten von Anfang an gesagt, dass es irgendwie um Kommunikation gehen soll, dass man sich in einer Welt befindet, in der man fremd ist, und dass die Art, mit der man kommuniziert, besonders sein soll oder sich besonders anfühlen soll. Wir hatten auch am Anfang mal die Idee, dass es sich ein bisschen wie ein Instrument vielleicht anfühlen soll, mit dem man spielt. Und ja, das heißt, irgendwas anders zu machen im Dialogsystem, das war schon von Anfang an relativ klar. Ich glaube, die Idee selber, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann die konkrete Ausgestaltung dann da war, aber dass es darum geht, was man sagen kann und wie man es sagen kann und dass das nicht so einfach ist, das war, glaube ich, im Setting auch schon begründet. Also eben mit den Masken, dass man eine falsche Identität hat, dass man aufpassen muss, wen man jetzt zeigt, wer man wirklich ist. Ich glaube, das hat dann doch irgendwie alles zusammengeführt, ohne dass wir das direkt so geplant hätten.
Als ihr diese Idee hattet, dieses Feature so umzusetzen mit den verschiedenen Antwortmöglichkeiten, ist das so eine Idee, und das wäre meine Vermutung, die sich dann in der Praxis als deutlich noch vielleicht schwieriger und komplexer herausstellt, als es auf dem Papier zunächst schien? Also an all die Möglichkeiten und Varianten zu denken und die auch glaubwürdig auszuformulieren, ist das nicht wahnsinnig anstrengend? Also wie habt ihr denn das gemacht? Könnt ihr davon ein bisschen was erzählen?
Okay, also du hast recht auf jeden Fall. Das war sowohl in technischer als auch konzeptioneller Hinsicht zieht es natürlich irgendwie einen Rattenschwanz hinter sich her, den man vielleicht gar nicht so kommen sieht. Und zwar relativ schnell klar, dass wir die Komplexität, die dadurch entsteht, dass es so viele Möglichkeiten gibt, einfach je nachdem, wie viel Offenheit man jetzt hat und was man sagen kann und was nicht, dass dadurch also sehr, sehr viele Möglichkeiten entstehen könnten. Deswegen, also wir haben auch damit experimentiert, wie variabel die Offenheit sein sollte, wie viele Stufen gibt es, wie oft kann sich das ändern in so einer Szene. Und dann ist uns relativ schnell oder ich weiß gar nicht, ob es so schnell war, aber uns ist jedenfalls klar geworden, dass das nicht so oft passieren kann. Und das hat aber den positiven Effekt, dass es dadurch bedeutender ist. Das heißt, wenn das passiert, dass sich die Offenheit verändert, also dass man Vertrauen zu jemandem fasst oder das Vertrauen verliert in einen Charakter, dass das wirklich Bedeutung hat und eben nicht oft passiert, aber dann wirklich ein größerer Moment in der Geschichte ist.
Ja, also was ich zum Technischen auch sagen kann, ist, dass wir wir auch überlegt hatten, also wir hatten ja bisher nur dieses Demo-Level, was ja einmal so einen Außenbereich hat und den Innenbereich in diesem Club. Und selbst da für diese 20 Minuten oder 10 bis 20 Minuten Gameplay, die wir da haben, war das schon immer mal wieder so eine Situation, dass man einfach praktisch in so Situationen kommen konnte, dass man einfach nicht mehr, dass es einfach nicht mehr, dass man nicht mehr weiter, dass es nicht mehr weiterging. Und dass da schon zu dem Zeitpunkt ich schon gedacht hatte, na gut, vielleicht sollten wir echt mal nochmal so ein Tool bauen, das einfach nochmal alle Möglichkeiten nochmal durchcheckt, sodass man ja nicht in die Situation kommt, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Und wahrscheinlich werden wir das auch für das finale Spielen auf jeden Fall brauchen. Einfach nochmal, weil diese ganze Komplexität auch eben, das multipliziert sich ja einfach komplett mit jeder Entscheidung.
Um vielleicht das direkt noch zum Anlass zu nehmen für im Grunde meine letzte Frage, nämlich dann die Zukunft des Prototypen. Wenn jetzt Leute da draußen diesen Computerspielpreis gesehen haben und euer Spiel so kennengelernt haben und sich fragen, mein Gott, wann kommt das denn raus? Ich würde das gerne mal spielen. Was sind denn eure nächsten Schritte? Also was passiert denn jetzt als nächstes mit diesem Prototypen?
Also erstmal müssen wir klären überhaupt, also wir haben ja durch den DCP jetzt auch wieder praktisch Geld bekommen, dass wir das weiterentwickeln können, weil das war ja auch jetzt durch die ganze krisengeschüttete Branche auch schwierig für uns, das so weiterzutragen. So, wir hatten ja die Förderung von Game City Hamburg bekommen, einmal die Incubator und einmal die Prototypenförderung. Und danach war dann irgendwie so, wir hatten ja ursprünglich geplant, hey, wir nehmen dann irgendwie die Bundesförderung, packen wir irgendwie nochmal drauf und dann wird das auch einfach beim Publisher und zack, Bundesförderung gibt's nicht mehr. Und Publisher sind plötzlich so, oh ja, ja, das ist ja ein bisschen schwierig. Und das war dann irgendwie auch so ein ziemlich, das war auch ziemlich bitter dann irgendwie auch für uns, weil wir dann sagen, okay, wir sitzen jetzt hier auf diesem Prototyp und wir wissen auch selber, wie viel wir denn da alles noch besser machen können, weil wir kriegen auch so viel Feedback rein mit, ah, das ist dies und das und ja, wir wissen das, aber uns fehlen einfach die Mittel, das irgendwie so zu ändern. Und jetzt haben wir ja eben durch den DCP, durch das Geld jetzt wieder Möglichkeit, daran zu arbeiten. Das Problem ist, wir wissen noch nicht mal, wann wir das Geld bekommen. Und das alles so, uns wurde auch schon gesagt, das kann auch mehrere Monate dauern. Und also von Leuten, die das Buch schon mal bekommen haben. Und deswegen ist es für uns, also wir machen, klar machen wir weiter, aber es ist für uns einfach extrem schwierig zu sagen, so definitiv, jetzt kommt es raus, weil unser Plan halt auch nochmal jetzt sich nochmal komplett geändert hat und alles. Und ich weiß das auch, weil ich habe tatsächlich mir auch nochmal so Streams angeguckt von unserer Preisverleihung, um mal zu wissen, okay, was sagen denn die Leute dazu? Und dann war tatsächlich so, ja, das wäre doch mal ein guter Moment zu sagen, wann es rauskommt. Und dann saß ich da so vor und habe das gesehen, dachte so, ja, Leute, wir sind klein, wir haben wenig Mittel. Es ist schwierig. Es ist sehr schwierig.
Also ich versuche immer einen Plan zu haben im Kopf, aber wie gesagt, das hat sich komplett verändert. Was wir uns also wünschen, ist dieses Jahr schon in Produktion zu gehen oder früh nächstes Jahr. Aber das, wie gesagt, das hängt komplett an Publisher und Förderungen. Und ja, wir hoffen so 2026 irgendwann das zu veröffentlichen. Aber ja, das ist der Wunsch, ja.
Dann vielleicht noch eine kleine Detailfrage, soweit ihr was dazu sagen könnt zum Abschluss, weil ich mir vorstellen kann, dass einige Menschen da draußen diese Lücke noch gerne in ihrem Kopf aufgefüllt bekommen haben möchten. Und zwar, wenn ihr jetzt sagt, alles klar, sah jetzt eine ganze Zeit lang schwierig aus, vielen ging es ja auch so mit der Förderung und mit Geldern und so weiter. Jetzt gibt es den Preis für euch und jetzt steht Geld in Aussicht, aber es dauert noch. Was macht ihr denn bis dahin? Also bis quasi die Banküberweisung bei euch ankommt, also habt ihr quasi noch ein Polster, auf dem ihr arbeiten könnt? Oder sagt ihr, okay, wir müssen jetzt Auftragsarbeiten machen, bis dieses Geld reinkommt? Oder wie sieht der Plan denn für so eine Situation aus?
Also ich denke mal, Auftragsarbeiten, das ist einfach so die in die der Realität irgendwo dann. Finde ich ja auch nicht schlimm. Ist es halt nur, man würde natürlich lieber am Spiel arbeiten, ne?
Ja, okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank euch für das Gespräch. Sehr interessant, mal den Einblick zu bekommen, was ihr gerade so macht und vor allem auch, wie es weitergeht. Und nochmal Gratulation einfach. Und nun, nominiert in den Kategorien Beste Innovation und Technologie, Bestes Audiodesign, Bestes Game Design und Bestes deutsches Spiel hat der Titel Everspace 2 von Rockfish Games letztendlich den Preis gewonnen für Bestes deutsches Spiel und hat sich damit eine Einladung verdient hierher in diese Gesprächsreihe bei Okay Cool. Ich hatte zu Gast Michael Schade, Mitgründer von Rockfish Games, seit vielen, vielen, vielen Jahren schon in der Industrie unterwegs und der schon eine ganze Menge erlebt hat. Wer das alles genau nachhören will, kann fündig werden in dem Archiv von Okay Cool, denn er war schon einmal zu Gast bei Okay Cool trifft. Und nun war er eben zu Gast als Empfänger, stellvertretend für sein Team dieses Preises Bestes deutsches Spiel 2024. Und er hat diese Einladung, dieses Gespräch bei mir zum Anlass genommen, zum einen zu erzählen, wie sich denn so ein Preis für ihn persönlich anfühlt, welche Wichtigkeit ein solcher Preis aber auch für die Außenwirkung eines Studios wie seines hat. Und zum anderen aber auch hat er ein paar kritische Worte geäußert über den Preis und auch einige der Preisträger. Ich würde sagen, damit laufen wir mal los in den Abspielraum, denn das ist der Name des Ortes, wo man MP3s anhören kann. Ich weiß nicht, ist das noch frisch, die Gefühle? Das sind ja mittlerweile jetzt doch ein paar Tage her, seit dieser Preis stattgefunden hat.
Ja, es hält schon noch an, ne? Also wir freuen uns nach wie vor sehr und ja, das muss man auch genießen, wenn man so eine Auszeichnung bekommt nach 6 Jahren langer Arbeit. Ist ein tolles Gefühl auf jeden Fall, auch immer noch.
Ich fand das ganz interessant in der Kategorie, in der ihr gewonnen habt, bestes deutsches Spiel, gab es ja nicht nur eine starke Konkurrenz, sondern auch eine Konkurrenz, die jeweils so ganz anders ist, also Atlas Fallen, anderes Genre, Fall of Porcupine, noch viel weiter weg von euch als Atlas Fallen. Mit welchem Gefühl bist du denn zu diesem Preis angereist? Hast du dir auf dem Hinweg schon so gedacht, so, ja, könnte funktionieren? Oder war das eher ein Gefühl von, okay, es ist überhaupt nicht einzuschätzen, weil eben die Konkurrenz so unterschiedlich ist? Was ging denn da so in deinem Kopf vor?
Ja, das ist bei Awards immer ein bisschen knifflig, ne? Weil du hast natürlich diese, was will der Award? Will der Award auszeichnen, wenn Studios was gemacht haben, was auch wirklich international erfolgreich ist, wie das jetzt bei uns auch der Fall war? Oder gehen sie auf Nachwuchs und das Innovative überwiegt dann oder, ne? Also der neue Approach, irgendwas in der Richtung. Und gerade beim Deutschen Computerspielepreis, auch beim Deutschen Entwicklerpreis, weiß man das nie so ganz genau. Dennoch hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil ich dachte auch, das ein Stück weit, es hat natürlich was mit der Förderung zu tun und so weiter, dass dann einfach man generell mal auf die Branche guckt. Und wenn es darum geht, wir wollen den Standort voranbringen, dann glaube ich schon auch, dass die Jury ein Stück weit mit berücksichtigt hat, Mensch, wer ist denn schon lange dabei und ist halt mit diesem einen Genre immer erfolgreich, das haben wir ja gemacht, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt ein Spiel nach dem anderen ganz unterschiedliche Sachen gemacht haben, so gesagt, nein, wir machen Space Games, wir sagen, wir sind die Besten, wir fokussieren uns da drauf und es hat ja zweimal sehr gut geklappt, also Everspace 1 war in 2017 einer von diesen 12 Platinum Credits auf Steam Early Access. Und jetzt mit Everspace 2 haben wir das schon wieder geschafft. Wir waren wieder einer von den 12 besten Early Access Titeln in 2023 in derselben Gruppe wie Baldur's Gate 3. Mhm. Ja, und ich sag mal so, also wenn du dann damit nicht den deutschen Computerspiel bei bestes Preis gewinnst, sage ich so, kann man machen. Aber dann ist das natürlich auch ein Signal in die Branche. Und so ein Stück weit, ich hatte das bei anderen Kategorien, da haben dann auch eher kleine Teams gewonnen. Da ich sage, oh ja, kannst du alles machen. Aber dann wieder auf der anderen Seite hörst du Michael Kellner, der sagt, ja, wir wollen den Standort voranbringen. Denkst du, ja, okay, aber warum gewinnt dann zum Beispiel ein Atlas Fallen nicht beste Grafik? Mhm. Also es war nicht ein Titel, was hier mit fetten Bossen und Charakteren, ich meine, der Titel sieht der Hammer aus. Mhm. Und natürlich ist das ein schönes, dieses Bears war ein schönes Studentenprojekt, ist es ja auch wirklich. Das kann man auch würdigen, aber meiner Meinung nach gehört sowas dann in einen Nachwuchspreis rein. Und wenn du dann eine echte Double-A-Produktion hast, wie Atlas Fallen, was einfach auch mega aussieht, und da gibt's ja nichts, was in Deutschland an dieser Qualität daherkam, ganz ehrlich, das hätte Deck 13 gewinnen müssen. Also da war ich dann auch ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war nicht der Einzige.
Wie würdest du denn, wenn wir quasi jetzt so chronologisch auf dem Weg zu deinem Sitzplatz sind, wenn man dann schon so beim Durchlaufen ist, mit den Leuten noch so ein bisschen spricht, überhaupt so die Stimmung in diesem Saal beschreiben, wenn du mit den Leuten so gesprochen hast? Weil es ist ja super spannend. Ich war leider selbst nicht vor Ort. Ich habe es zeitlich nicht geschafft. Weil es ist ja eine super spannende Situation. Da sind sehr viele Menschen aus der Branche, von den kleineren jungen Teams bis hin zu den altgedienten Entwicklerinnen und Entwicklern. Wie war denn so die Stimmung? Gerade, du hast es eben ja auch schon angerissen, es ist ja gerade eine, ach, ich sag mal, industrieweit turbulente Zeit, ne? Es ist immer mal wieder, wird auf den Gängen so ein Wort wie Crash gemunkelt, ne? Und viele Leute verlieren ihre Jobs, die Fördergeldtöpfe sind weiterhin ein Problem. Wie war denn so die Stimmung in deiner Wahrnehmung?
Ich hatte das Gefühl, es war deutlich positiver, als vielleicht so die Allgemeinstimmung ist. Du liest natürlich dann so in den News immer, ne, dieses Clickbait, so und so viele Leute wurden hier entlassen, da waren Studios geschlossen und so weiter. Und ich glaube, wir sind da noch nicht ganz durch, ne? Also 2024, da werden noch andere Korrekturen stattfinden. Die größte war natürlich sicherlich jetzt mit Embracer, auch gerade weil viele deutsche Studios da irgendwie in diesem Firmenkonstrukt mit drin hängen. Auf der Awardshow, beziehungsweise auch in der Pre-Show hatte ich das eigentlich nicht. Das war eher so ein bisschen, ich sag mal so wie das Klassentreffen, ne? Alle freuen sich mal wieder, dass man sich sieht. Und man freut sich dann nachher auf die Auszeichnungen. Und es ist auch so, wenn andere Teams gewinnen, man freut sich da schon auch für die anderen. Man denkt dann auch so, Mensch, das geht schon in Ordnung. Zum Beispiel jetzt hier mit Bester Sound Ad Infinitum von Hecate. Super, ne? Also hat eine geile Soundkulisse. Das geht in Ordnung. Dann freut man sich, dann trifft man sich hinterher, spricht drüber, beglückwünscht sich gegenseitig. Also ist schon cool. Aber man hat auch ein Stück weit gemerkt, dass so ein bisschen Umbruch da ist, ne? Also dass es jetzt mehr in Richtung Nachhaltigkeit geht. Also wer hat beständig Erfolg? Vielleicht ist nicht den allergrößten. Und ich glaube auch, dass sich ein paar Indies Sorgen machen, wo die Reise so hingeht. Und das hat auch was damit zu tun. Es gab ja so, dass diese Game Pass-Deals, wir sind ja auch eines von den Studios, von so einem tollen Microsoft-Deal hat. Nun sind wir aber im Double-A-Bereich und Everspace 2 bietet ja sehr viel Spielstunden. Ne? Also so im Schnitt spielst du 50 Stunden, Minimum 30, alles unlocken, alles freischalten, 100 Stunden. So und die Indie-Spiele, die so 5 bis 10 Stunden dauern, das ist etwas, was Microsoft jetzt nicht mehr so in seinem Portfolio haben will. Und das ist der Grund, warum es auch Publishern, die sich darauf spezialisiert haben, wie Digital Devolver oder Raw Fury, denen geht's nicht mehr so gut. Das siehst du an den modernen Börsenkurse, haben sie auch gesagt, dass diese Game Pass, diese Subscription Deals nicht mehr so gut laufen. Und das setzt sich dann natürlich fort auf gerade die kleinen Teams, ne? Die sagen, sie haben ja gar keine andere Möglichkeit, in den Markt zu kommen, als ein kleines Spiel zu machen. Und wenn dann diese Deals wegbrechen, dann haben sie natürlich eben den Problem, dass sie entweder keine Anschlussfinanzierung bekommen oder generell auch gar keinen Publishing-Deal. Und als kleines Studio ohne Kontakte kriegst du auch keinen Game Pass-Deal mit Microsoft. Mhm. So, und da ist so ein bisschen, und da mache ich auch ein Fragezeichen, ehrlich gesagt, bei der Förderung dran, ne? Also, das war ja durch diese De Minimis-Förderung, der erste Schwung war ja bis 200.000 Euro Projektvolumen begrenzt. Da haben wir sehr, sehr viele Projekte von jetzt in dieser ersten Förderung bekommen. Was wird denn daraus? Mhm. Weil, dass du mit einem 200.000 Euro Spiel international wirklich sehr erfolgreich bist, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil du musst natürlich das Marketing bereitstellen. Mit 200.000 Euro machst du halt kein bombastisches Spiel. Selbst ein Dead Cells oder diese Mega-Indie-Erfolge, die kosten alle siebenstellig. Die machst du nicht für ein paar hunderttausend Euro. Und da habe ich das Gefühl, die Annahme oder die Hoffnung ist bei einigen ein bisschen zusammengebrochen. Und einige sind da, glaube ich, auch noch auf dem Holzweg, dass man mit diesen kleinen Spielen wirklich so erfolgreich sein kann. Gerade kommst gerade raus aus dem Studium, kriegst jetzt irgendwie 200.000, 400.000 Euro vom Start dazu. Du musst ja auch noch einen Eigenanteil bringen. Und dann diese Hoffnung, diesen Traum dann, yeah, ich habe jetzt meinen Indie-Titel und der geht total durch die Decke mit den Steam-Festivals, das ist auch sehr kompetitiv jetzt geworden, das ist nicht mehr so. Und das war so ein bisschen das Gefühl für mich, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die sagen, ah, Mensch, ist schon echt schwierig, erster Titel, kleiner Indie-Titel. Und ich so, ja, ist auch wirklich schwierig. Und ich könnte mir sogar vorstellen, es ist schwieriger als vorher, weil es diese Game Pass-Deals jetzt nicht mehr gibt.
Apropos die anderen, ihr wart nominiert in insgesamt 5 Kategorien, den Preis habt ihr in einer erhalten. Was würdest du sagen, wiegt mehr, die Freude über den einen Preis oder die Enttäuschung über die 4, bei denen es nicht geklappt hat?
Also man freut sich natürlich sehr über den Preis, den man dann gewonnen hat. Ja. Und dann ist es in Anführungsstrichen noch der wichtigste, das beste Game. Ne? Insofern geht es in Ordnung. Man kann auch sagen, es hat ein bisschen was von der Dramaturgie, ne? Dass man denkt so, oh Mann, gewinnen wir wieder nichts? Das war beim Deutschen Entwicklerpreis ja auch so. Ja. Da waren wir auch 3 oder 4 Mal nominiert und haben original gar nichts gewonnen. Ja, das weißt du halt nicht, ne? Und insofern ist dann natürlich, man sieht mir das auch an, ich habe das natürlich auch nochmal gesehen, die letzten Minuten da, diese Erleichterung. Und ja, wie gesagt, wir haben 6 Jahre dran gearbeitet, mit der Extension 20 Millionen Euro Budget, was wir komplett selbst gestemmt haben. Wir kriegen 1,65 Millionen Euro für die Expansion vom Start dazu. Also an dieser Stelle auch nochmal, vielen Dank an alle Steuerzahlenden. Natürlich, also was ist natürlich bei mir und auch beim Team überwiegt auf jeden Fall die Freude. Ja, ich sag mal, das mit dem Game Design, da habe ich auch noch ein bisschen drauf spekuliert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ein Diablo in Space, das machst du halt auch nicht mal eben so. Und da sind so viele Mechaniken, die aneinander greifen. Ja, und wenn dann ein Spiel gewinnt, wo du auch sagst, ey, die haben halt diese Wand da, diese, ich sag jetzt mal Stöpselwand, das ist auch, mag auch innovativ sein, fair enough, aber das ist kein kommerzielles Produkt. Und da denke ich dann auch wieder, warum gewinnt sowas auf dem deutschen Computerspielepreis? Was hat sich die Jury dabei gedacht? Also weißt du, wollen sie damit andere Teams ermutigen, sowas auch zu machen? Da würde ich sagen, auf gar keinen Fall, damit verdienst du kein Geld. Und dann sind auch die Steuergelder dort meiner Meinung nach nicht sinnvoll investiert. Das ist, ich glaube, das ist einfach ein verkehrtes Signal an der Stelle, muss ich ganz deutlich sagen. Naja, und dann denkt man natürlich auch, gut, man investiert als Unternehmer sehr viel und auch für das Team, steckt viel Zeit rein und so. Und dann sagt man so, Mensch, und dann gewinnt so ein Titel. Ja, klar, ist man enttäuscht. Also will ich auch gar nicht drum rumreden. Da sagt man so, So, und dass wir noch nicht mal nominiert waren in bester Grafik, da habe ich auch gedacht so, okay, kann man machen. Aber jetzt mit Everspace 1 beim Deutschen Computerspielpreis, was war denn das? Ich glaube 2017 waren wir in keiner Kategorie nominiert für nichts. Und es war einer der besten Early Access Titel. Einer der 12 weltweit besten Early Access Titel. Und wir sind noch nicht mal nominiert gewesen. Und das ist so, wo ich dann denke, so ganz ehrlich, ein Stück weit ist das ist mit ein Grund, warum die deutsche Spieleindustrie einfach keinen guten Ruf hat draußen internationalerweise, ne? Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, mit Everspace 1 hatte ich so eine Situation auf der PAX East. Hatte so einen super kleinen, schrabbeligen Stand. Stand halt oben drüber Rockfish Games GmbH. Und dann kam halt ein Fan an, ah, GmbH, ne? Must be a German studio. Und ich so, Und dann meinte er so auf Englisch, ich wusste gar nicht, dass es so einen geilen Scheiß aus Deutschland gibt, dass es so tolle Spiele gibt, ne? Ja. Und dann habe ich auch gedacht, ja, danke, war nett gemeint, war ein Kompliment. Aber es war natürlich eine Breitseite, ne? Ja, ja. So, und dann denke ich immer so, dann kommst du wieder nach Hause und dann sitzen wir hier und kochen unsere deutschen Suppe da in unserem Spiele-Club vor uns hin. Und wenn wir halt sagen, wir wollen mehr wahrgenommen werden für als mit die besten Simulationsspiele, die aus Deutschland wirklich kommen. Deswegen, ich habe zum Beispiel auch gedacht, dass Railway Tycoon den Titel für beste Technologie bekommt, mit eigener Engine und so weiter. Ich gesagt, das wäre total okay. Und so, nee. Und weißt du, ich habe das Gefühl, dass die Jury da immer noch zu deutsch unterwegs ist und zu sehr, ja, quirky, kleine Titel und so. Das kann man, wie gesagt, kann man alles machen, aber dann solltest du, dann ist das eine Nachwuchskategorie. Mhm. Aber wenn du wirklich willst, dass hier mittelgroße Studios langfristig erfolgreich sind, dann muss das das Ziel sein. Und wenn, das steht ja sogar drin in dieser Förderrichtlinie, wir wollen irgendwann mal AAA-Titel haben in Deutschland. Wenn wir so weitermachen, dann wird das auf gar keinen Fall passieren. Und der Weg ist auch noch wirklich weit. Also, ich glaube, da muss die Jury sich nochmal fragen, was will sie eigentlich bewirken, na, mit dem Preis.
Den Preis, den ihr jetzt und den du ja auch jetzt gewonnen hast, da habe ich mich gefragt, was macht das eigentlich persönlich mit dir? Du hast ja schon anklingen lassen, dass das auch für dich eine sehr emotional aufgeladene Veranstaltung ist. Ist dir auch wichtig und du fieberst da auch mit, wenn du da drin sitzt. Ich habe mich aber trotzdem das gefragt, weil ich erinnere mich an unser Gespräch zurück bei OKCOOL trifft. Da hattest du ja auch von deiner Karriere erzählt, von den vielen Stationen, die du schon hattest. Und das war ja auch also geprägt auch von Rückschlägen, auch natürlich Triumph und alles. Aber es gab ja auch genug Momente in deiner Karriere, wo es wirklich mal auch schwierig war, dass du erzählt. Und da frage ich mich, als jemand, der schon so viel gesehen hat und so viel erlebt hat, ist so ein Preis dann noch was, wo dann wirklich so in dir etwas sich bewegt und du sagst so, okay, dafür mache ich das? Oder was denkst du denn als jemand, der schon so lange mit dabei ist und wie gesagt schon auch schon viele Auszeichnungen bekommen hat? Was macht dann so ein deutscher Computerspielpreis 2024 mit dir, wenn du ihn gewinnst?
Ja, also ich muss schon zugeben, ich war wirklich sehr aufgeregt. Also man überlegt sich vor, was man sagt. Ja. Dann geht man zur Bühne hin, versucht diese Gedanken zu sortieren. Ich bin auch so ein Freestyler, ich kann sowas nicht vorbereiten. Andere schreiben sich das ja auf und machen eine tolle Laudatio oder Dankesrede. Das kann ich nicht. Irgendwie, ich muss das aus dem Stegreif machen, was ich dann gerade denke, was ich gerade fühle. Naja, dann stehst du da oben, versuchst dann für dich selber auch diesen Moment ein bisschen zu genießen. Da habe ich auch gedacht, genieß das mal 10 Sekunden, bevor du überhaupt irgendwas sagst, ne? Guck's einfach mal. Und dann war bei mir auch so, dass dann eben so ein Rückblick passiert, ne? Deswegen sagte ich auch, na, jetzt machen wir Space Games 20 Jahre. Die ersten 10 Jahre liefen auch ganz gut. Und mit ganz gut, wir hatten ja damals mit Galaxy Fire 2 auch den deutschen Computerspielepreis gewonnen für bestes Mobile Game. Das war damals so unser Highlight. Und irgendwie ein Jahr später, war dann halt Insolvenz und Christian und ich mussten das eigene Unternehmen verlassen, ne? Also Rock Bottom, wie es so schön heißt. Ja, und das kommt dann in dem Moment, also jedenfalls bei mir war das so, wird einem das dann nochmal bewusst. Und es ist natürlich so, wenn du dann so diese höchste Auszeichnung in Deutschland bekommst und die hat schon international, also wenn man bestes Game gewinnt, auch mit dem hohen Preisgeld, das ist ja wirklich einzigartig in der Branche, ist ein hohes Preisgeld, wie beim Deutschen Computerspielepreis vergeben wird. Und dann stehst du da, das habe ich schon sehr genossen und habe das auch nochmal als eine große Belohnung empfunden. Auch wenn ich, wie gesagt, habe ich ja auch gesagt, ne, ich bin ja nicht einer vom Entwicklungsteam, sondern in Anführungsstrichen, ich verkaufe nur, was aber auch wichtig ist, weil sonst kommst du ja gar nicht dahin. Das habe ich schon wirklich sehr genossen und habe das auch als eine große Belohnung und Anerkennung unserer Leistung, unserer Teamleistung wahrgenommen und habe mich da wirklich sehr drüber gefreut. Und wenn man mich kennt, dann merkt man auch, dass mir die Stimme bricht am Anfang. Und ich habe auch leicht gefühlt hatte ich extrem zittrige Hände und hatte auch weiche Knie, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Also und aber das gehört eben dazu, also das macht's ja auch besonders. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt hochgegangen bin und gesagt, ja, easy, stecke ich so eben ein. Das wäre ja langweilig. Nee, es war eine große Auszeichnung. Was ein bisschen schade war, ich habe ja Uwe, unseren Kreativdirektor, noch mit vollem Namen vorgestellt. Das habe ich natürlich auch mit Absicht gemacht, damit dann die Moderatoren ihm eine Frage stellen können. Hey, wie ist denn das? Was sagte ich noch so, er ist Architekt, habe versucht, eine Brücke zu bauen. Das haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben mich dann wieder weiter gefragt. Und dann habe ich noch kurz was zu Gero, unserem Sounddirektor, gesagt, weil wir ja auch im Sound nominiert waren. Und habe noch was zu Sven gesagt, unserem Technical Director, weil wir auch noch für beste Technologie nominiert waren. Da wollte ich ihn noch so ein bisschen damit reinschmuggeln, aber dann hätte ich noch was zu HCK, unserem Lead Game Designer, gesagt, aber dann haben sie mich abgeschnitten, weil jetzt dauert es zu lang so ungefähr. Da habe ich so ein bisschen gedacht, schade, da hätten sie echt nochmal gut Uwe fragen können, weil Uwe sagte nämlich noch eine Sache im Nachhinein. Er hat ja nochmal unseren Fans gedankt, weil sowohl unsere beiden Kickstarter-Kampagnen waren ja sehr erfolgreich. Einmal 10.000, einmal 8.000 Bäcker. Insgesamt fast 1 Million Euro an Crowdfunding-Kampagne Geld eingesammelt. Und davor auf Mobile eben, wir sind ja viele Fans, so über 100.000 Fans, die wir auf Mobile haben, die uns dann gefolgt sind. Und über 30 Millionen Leute haben Galaxy on Fire bei sich irgendwo auf dem Telefon. Und es gibt Leute, die von ihrer Kindheit an noch auf Sony Ericsson Java Phones Galaxy on Fire gespielt haben und folgen und sagen, Mensch, Everspace, das sieht ja aus wie Galaxy on Fire. So, ja, das ist auch dasselbe Team, ne? Und wenn solche die Fans so lange bei dir dabei bleiben, das ist natürlich auch wichtig. Und Uwe sagte, ihm ging auch häufiger mal das Herz auf, wenn er dann mit einigen Kickstartern gesprochen hat, die dann eben viel Geld ausgegeben haben, um irgendwas mitzudesignen und dann diese direkte Kommunikation mit den Fans. So, das wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen, das Uwe nochmal sagen kann. Und auch nochmal herzlichen Dank an unsere Fans. Ja. Weil das eine ist ja, ohne dein Team hast du kein Spiel, aber ohne Fans dir kauft halt keiner dein Spiel und du bist nicht finanziell erfolgreich. Ne? Ja. Also diese beiden Sachen sind schon das Allerwichtigste. Dein Team und die Fans.
Um das dann abschließend nochmal von hier auf dann nochmal so eine größere Ebene zu heben, das würde mich auch nochmal brennend interessieren, weil ich das gar nicht so einschätzen kann, auch in eurem Fall. Was macht denn dann so ein Preis mit eurem Team, mit dem Studio? Was ich damit meine ist, ist das jetzt zum Beispiel etwas, was knallhart wie so ein Magnet wirkt für Bewerber und Bewerberinnen von außen? Ist so ein Preis in der Hinsicht ein wichtiger Faktor, um das Studio attraktiver zu machen? Oder überschätzt man da die Wirkung des Preises? Ist das vielleicht eher eine Motivation für das Team nach innen? Kannst du das irgendwie so verorten, was so ein Preis so auf dieser Studioebene eigentlich mit euch macht?
Also ich glaube, so ein Stück weit vor der Erfahrung, dass wir häufiger leer ausgegangen sind, gar nicht nominiert waren und so weiter, sind gerade die beiden Deutscher Entwicklerpreis und Deutscher Computerspielepreis bei uns im Team, die so, na, gucken wir mal, wir gewinnen ungefähr mit dem Weltraumspiel, wir gewinnen ja eh wieder nichts, ne, so in der Richtung. Das heißt, die Wahrnehmung war erstmal relativ gering. Und da war auch so, ja, war diese Begeisterung, die war gar nicht so da. So, aber als dann eben die Verleihung da war und wir haben es dann zum Schluss gewonnen, haben sich natürlich schon alle mächtig gefreut. Ne? Und deswegen, das ist dann schon auch eine große Belohnung. Das war super fürs Team. Von der Sichtbarkeit her, klar, du kriegst natürlich viel Presse. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil Everspace 2 eben halt auch international wirklich erfolgreich war, gab es dann auch auf GameSpeed, VentureBeat, haben Leute drüber geschrieben. Und das war schon gut. Und man kann auf Steam, haben wir ganz kleinen, man sieht, wir haben 3 bis 4 Mal mehr Kopien pro Tag verkauft, jetzt die letzten paar Tage. Ja. Und das ist eindeutig aufgrund des Preises, immer noch ein niedriges Niveau. Aber jetzt kommt's. Wir haben, ich glaube, 3.000 zusätzliche Wishlists bekommen über diesen Preis. Also, dass wir es gewonnen haben und die Berichterstattung. Und das ist natürlich schon cool. So, was das jetzt an Bewerbern ausmacht, kann ich noch nicht beurteilen. Dazu muss man sagen, dass wir im Dezember auf ArtStation ArtBlast hatten und in Verbindung damit haben wir unsere Stellenausschreibung reingepackt. Und Kasper, unser Producer, der kämpft sich durch fast 2.000 Bewerbungen. Das ist brutal. Also sind viele nicht so hochqualifizierte dabei, aber wir haben schon gerade sehr viel Sichtbarkeit durch diesen ArtStation Blast. Da wird es jetzt schon nochmal was, also wird jetzt schon sicherlich nochmal ein bisschen anziehen vom Traffic her, Anzahl der Bewerbungen, die da reinkommen. Ob das nochmal so viel wird, glaube ich eher nicht. Aber sicherlich ist das sicherlich gut, nochmal einen deutschen Computerspielepreis zu gewinnen. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es so, gerade weil Spiele ist ja so ein Passion-Project. Ich glaube, die wenigsten Leute machen es wirklich, um steinreich zu werden, sondern weil sie einfach mit viel Leidenschaft irgendwas machen wollen, woran andere Spaß haben. Das ist ja das, was so cool ist am Spiele machen. Du bist total kreativ, es ist technisch wahnsinnig anspruchsvoll und am Ende des Tages machst du etwas, was per Knopfdruck jeder auf der Welt spielen kann. Und dann kriegst du auch noch direktes Feedback, ob du ein gutes Spiel gemacht hast oder nicht. So. Und ich glaube, das ist etwas wirklich sehr, sehr Befriedigendes. Jedenfalls ist das für uns so, für unser gesamtes Team. Und deswegen glaube ich, wenn du dich bei einem Studio bewirbst, dann machst du das, weil das Studio eine gewisse Art von Spiel macht, wo man selber gerne dabei wäre. Das wäre so, ich meine, ich habe mich ja nicht beim Studio beworben, weil ich nur mal unser eigenes Studio leite. Aber ich glaube, das ist so der Grund und das ist für uns auch das Allerwichtigste. Deswegen arbeiten wir auch überhaupt nicht mit Headhuntern zusammen, weil wir wollen keine Tagelöhner, Mercenaries oder wie man das auch immer nennen mag, die von einem Studio zum nächsten ziehen. Wir wollen Leute, die wirklich dabei sein wollen. Die wollen, dass sie die bei Rockfish sein wollen, die Space Games machen wollen, die uns zu unserem Team gehören wollen und die auch lange bei uns bleiben wollen. Und deswegen, das sagte ich auch nochmal in der Dankesrede, wir haben Kollegen, die sind seit über 20 Jahren bei uns und die haben nie woanders gearbeitet, sondern sind direkt aus dem Studio zu uns, zu Christian und mir, haben dann eben damals noch Mobile Games gemacht und dann nach Fish Labs und jetzt mit Rockfish PC- und Konsolenspiele. Und das ist natürlich ein tolles Commitment. Und dann kriegst du auch so ein Familiengefühl. Und deswegen sind wir sehr, sehr vorsichtig, neue Leute ins Team mit aufzunehmen. Das Allerwichtigste ist für uns, dass jemand wirklich gut ins Team reinpasst. Weißt du, also Qualifikation ist natürlich das eine. Du musst schon auch gut sein, musst auch was können. Aber viel, viel wichtiger ist, passt man wirklich ins Team rein. Weil wenn du nachher Kollegen, Kolleginnen hast, die sind super, aber harmonieren einfach nicht im Team. So. Und das hat häufig was mit Chemie zu tun. Kannst du gar nicht, ist halt so, ne? Das kannst du schlecht ändern. Und wenn jemand noch nicht ganz so gut ist in irgendwas, das kannst du jemandem beibringen. Ne? Und dann hat auch Erfahrung spielt eine Rolle. Aber ob jemand wirklich gut ins Team reinpasst, so gerade mit dem Remote Work, was wir ja jetzt überwiegend haben, ne? Also wir kommen einmal im Monat zusammen, grillen zusammen, damit alle diesen Social Kit noch haben, dass man eben connected bleibt, ne, und nicht jeder vor sich zu Hause da so vereinsamt. Das haben wir schon noch, aber dass du das hinkriegst, ne, auch gerade wenn Leute neu dazukommen, die natürlich dann nicht dieses tägliche im Büro haben, alle Leute treffen, das ist eine echte Herausforderung. Wir haben ein paar neue Kollegen und das klappt auch gut. Aber wir müssen schon zusehen, dass man sich immer wieder mal sieht, regelmäßig. Und dann merkst du auch, wenn alle Leute zusammenkommen, ist eine super Energie im Raum. So lange Rede, kurzer Sinn, weil eine super lange Antwort auf deine Frage.
War interessant.
Ja, Sichtbarkeit ist wichtig. Aber am Ende des Tages ist es wirklich, also gerade für diese kleineren, mittleren Studios, ne, es ist viel, viel wichtiger, passen die Leute ins Team rein. Weil wenn du da, also diese Fliehkräfte, das hatten wir auch mal, wenn du mal den falschen Kollegen oder die Kollegin am Start hast und dann klappt das einfach nicht. So viel negative Energie entsteht da, das ist nicht gut.
Du, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank dir für diesen Einblick. Ich fand es hochspannend, von jetzt mal reinzugucken, was so ein Preis mit euch als Studio und mit dir auch persönlich macht. Das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch viel Erfolg und Glück für alles, was in der Zukunft liegt. Es wird höchste Zeit, diese Reihe zu krönen. Diese Reihe zu krönen mit dem Gespräch des womöglich vielleicht sogar Gewinner des Abends, und zwar Lukas Deuschel und seinem Team von Hecate. Denn dieses Team und Lukas, die haben ein Spiel veröffentlicht namens Ad Infinitum, das nominiert wurde in der Kategorie Beste Story, Beste Audiodesign und Nachwuchspreis Bestes Debüt und in all diesen Kategorien auch noch gewonnen hat. So. Absoluter Abräumer. Das Spiel selbst ist auch ein hochinteressantes. Es ist ein Horrorspiel im Ersten Weltkrieg verankert, aber jetzt wird es auch schon wieder interessant. Also das alleine, finde ich, ist ja schon, macht mich schon neugierig persönlich, aber dann geht es noch viel weiter. Das Spiel, das ich mittlerweile auch schon gespielt habe, geht tiefer und eröffnet noch andere Themenwelten. Es geht um Homosexualität, es geht um mentale Gesundheit, es geht ums Kriegstraumata, es geht um das Nachhausekommen nach einer langen Abwesenheit, es geht um Familiendrama. Da steckt eine ganze Menge drin. Und eine ganze Menge drin steckt auch in der Entwicklungsgeschichte dieses Spiels. Sie wird Lukas hier hörbar gerührt auch anreißen und mal so ein bisschen reflektieren, wie es nun war, dieses Spiel beschüttet zu sehen mit so vielen Auszeichnungen, nachdem es so schwierig war, dieses Spiel tatsächlich auch zu entwickeln und zu veröffentlichen. Auch ganz spannend, Lukas arbeitet mittlerweile jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme als Senior Sound Designer bei Rockfish. Das Team selbst existiert aber noch, berät jetzt über die Zukunft und wie es weitergehen soll, wie ein neues Projekt aussehen könnte. Das ist ganz interessant, dass Lukas sich jetzt erst einmal nach dem Kapitel mit Ad Infinitum in die Welt der Stabilität und des gesetzten Arbeitstages begeben hat. Nachdem man das Gespräch gehört hat, glaube ich, kann man auch sehr gut nachvollziehen, warum. Und damit nun herzlich willkommen zu diesem Gespräch mit Lukas Deuschel. Nochmal nachgeschaut. Das Spiel war nominiert in 4 Kategorien. Bestes Debüt, Bestes Audiodesign, Beste Story und Bester Nachwuchspreis. Das Spiel hat jetzt in all diesen Kategorien gewonnen. Meine Frage ist, wenn du dir im Vorfeld hättest aussuchen können, eine Kategorie, in der du sicher gewinnst mit diesem Spiel, welche wäre das gewesen? Gibt es da eine Kategorie, wo du gesagt hättest, boah, das wäre mir richtig wichtig, das würde mich super freuen, dafür möchte ich den Preis.
Also vielen Dank erstmal und danke auch für die Glückwünsche und das ist natürlich auch das Gesamtergebnis des Teams, was das hier mitgetragen hat und aller Leute, die involviert waren. Ja, also von diesen drei Preisen, ich glaube tatsächlich der Preis Bestes Debüt, weil es ja auch eine Art Botschaft aussendet mit dem Gewinn. Also ich glaube, unser Game, unser Titel, das Thema ist ja leider sehr aktuell aufgrund der weltpolitischen Lage. Wie ich bereits in meiner Rede erwähnt hatte, als wir anfingen als Studentenprojekt, da war das ja noch eine ganz andere Welt. Hier in Europa sah es sehr stabil aus und jetzt haben wir den Russland-Ukraine-Krieg. Es gibt Krieg im Gazastreifen. Generell ist die ganze Situation angespannt und ich denke, dass so ein Preis auch eine gewisse Signalwirkung hat und deswegen, ich glaube, Debüt oder Story, weil es auch eben den Kontext unseres Inhalts ging und nicht nur um das Produkt an sich. Also natürlich freut mich die Auszeichnung Bestes Audiodesign auch sehr, weil das ist ja das, was ich, getragen habe, größtenteils, aber inhaltlich diese Story, die auch Matthias Kempke größtenteils mit uns zusammen aufgesetzt hat, also das ist für mich noch ein viel stärkeres Signal und da freue ich mich ganz besonders drüber.
Wie war es denn dann zu dieser Veranstaltung anzureisen? Weil da wusstest du ja schon, wie viele Nominierungen hier im Spiel sind. Wie war denn so das Gefühl? War das so ein, alles klar, war toll, mal so viel nominiert zu werden, aber also wir werden da jetzt nichts gewinnen? Oder hast du in dir gemerkt, eine Hoffnung keimt auf, oh, vielleicht ein, zwei, drei Preise sind möglich? Mit welchem Gefühl bist du denn dahin?
Also ich war komplett überrascht darüber, dass wir alle Preise abgeräumt haben. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil wir auch also starke andere Titel nominiert waren, die den Preis auch verdient hätten, meiner Meinung nach. Und ich glaube, so ein erstes Signal, dass da vielleicht doch etwas im Busch sein könnte, war dann, als wir reinkamen und ich gemerkt habe, dass wir doch relativ weit vorne hingesetzt waren.
Die Laufwege kurz.
Genau, genau. Aber ich habe trotzdem nicht damit gerechnet, dass es vielleicht mit einem Preis klappt. Das schon, ja. Alleine aus statistischer Berechnung heraus, aber mit allen, damit habe ich gar nicht gerechnet und ja, also der Weg war interessant. Ich bin mit Kelton Weigelt, unser Programmierer, und Rico von den Paindevs, der uns da auch von Anfang an unterstützt hat, Rico Nemitz, zusammengefahren mit dem ICE und hatten eine ganz gute Stimmung und ja, wir haben halt nicht damit gerechnet. Also das kam überraschend, ja.
Wie bist du im Anschluss der Veranstaltung, ne, wenn dann so das offizielle Programm vorbei ist und man da so ein bisschen rumtingeln mit den Leuten spricht? Ich kann mir vorstellen, da ist man doch wie, man läuft auf Wolken. So wie du es gerade beschrieben hast, das scheint ja wirklich etwas gewesen zu sein, was dich und euch überrascht hat. Wie hast du das denn wahrgenommen, dann diese Feier danach?
Ja, also Ich habe das erstmal gar nicht realisiert, muss ich sagen. Also ich war auf dem Hinweg und gerade kurz vor der Veranstaltung doch schon relativ angespannt, weil ich auch für jeden potenziellen Gewinn eine Rede vorbereitet habe. Das war mir auch wichtig, dass ich da nicht unvorbereitet reingehe, weil ich auch diesen Moment dann nutzen wollte, um das zum Ausdruck bringen. Nicht nur den Dank, sondern auch, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Weil ich glaube, viele verstehen das nicht. Sie sehen unser Spiel und denken, okay, Monster, Horror, okay. Aber da steckt ja so viel mehr drin. Und nach dem Gewinn, also da hat sich natürlich die Anspannung gelöst, aber dann war ich, ehrlich gesagt, etwas überfordert. Also erstmal ein bisschen frische Luft schnappen, etwas trinken. Ich war ja auch bis zu diesem Zeitpunkt komplett nüchtern. Also hab nichts getrunken außer Wasser, um da gut vorbereitet zu sein. Und dann kamen sehr viele Leute auf mich zu und haben mir gratuliert. Politik von der Politik, Bundesverband der Industrie. Und interessante Gespräche, aber man war eben so ein bisschen noch woanders mit dem Kopf, ne?
Ja. klingt das noch nach, jetzt ein paar Tage mittlerweile nach der Veranstaltung, diese Vielzahl an Preisen, die du und ihr da gewonnen habt, ist das was, was immer noch so dich beim Aufstehen am Tag begleitet oder ist das jetzt mittlerweile verarbeitet, liegt in der Vergangenheit, weitergeht?
Also für mich, muss ich sagen, war das doch jetzt ein schöner Abschluss für dieses Projekt, Ad Infinitum. Wir haben ja sehr lange für dieses Projekt gelebt und hart gearbeitet und wirklich viel reingesteckt. Und es gab ja so einige Durchstrecken und Beinahe-Tode. Ich habe ja immer überlegt, irgendwann ein Buch zu schreiben, die 7 Tote von Ad Infinitum. Aber ja, also das war jetzt wirklich ein schöner Abschluss des Ganzen. Auch nochmal diese Arbeit gewertschätzt zu sehen.
Du hast schon eben angedeutet und auch in der Rede ja auch erwähnt, oder in den Reden, muss ich sagen, dass dieses Spiel ja noch viel mehr ist als das, was es vielleicht zu sein scheint, wenn man es einfach sich mal ansieht. Du gibst auch in den Reden schon so ein bisschen einen Einblick da rein, warum du überhaupt dieses Spiel dir ausgedacht hast und gemeinsam mit dem Team entwickelt hast. Ich will dich jetzt aber trotzdem mal fragen, warum gibt's dieses Spiel eigentlich? Also warum kamst du eines Tages auf die Idee zu sagen, ich möchte so ein Spiel wie Ad Infinitum machen?
Ja, also das ist zum Teil Zufall und zum Teil ist es aber auch, denke ich, auf jeden Fall ein Ausdruck des Selbst, der inneren Verfassung, des Erlebten. Wir im Kernteam haben ja alle so ihre Pakete zu tragen und das Thema Erster Weltkrieg, das war tatsächlich, würde ich sagen, schon eher ein Zufall. Als wir uns zusammengefunden haben in der Studentenkonstellation an der HAW 2014, da war ja gerade der 100-jähriger Beginn des Ersten Weltkrieges. Also das Thema war schon präsent. Und wir in der Gruppe, die wir uns damals gefunden haben, wollten ein Horrorspiel machen, ein düsteres Spiel machen mit stärkerem Fokus auf Atmosphäre und Story. Und das Setting hat sich eben angeboten. Aber zu diesem Zeitpunkt war das doch sehr plakativ noch und unreflektiert. Also wir haben ja diesen Trailer gemacht, der dann nach einem Jahr Konzeptentwicklung veröffentlicht wurde und später einen größeren viralen Hype ausgelöst hat. Aber in diesem Trailer steckte ja noch nicht viel Substanz drin. Also es war ein interessantes Konzept, aber das, was im Inneren des Spiels steckt, die Story, das mit dem Fokus der Familie, dass wir ein Porträt haben der Gesellschaft von damals, ein Spiegelbild der Gesellschaft und was da alles mit drin steckt, von Kolonialismus zu Homosexualität in der Zeit, Zerwürfnisse in der Familie, progressive und konservative Weltordnung. Das war ja überhaupt kein Thema damals. Das hat sich ja erst Schritt für Schritt manifestiert in einem sehr engen und längeren Austausch zusammen mit unserem Autor Matthias Kempke.
Gab es jemals in dieser Phase oder in dieser Zeit eine Phase, in der du vor diesem Projekt standest und gezweifelt hast, ob das alles wirklich gerade eine gute Idee ist? Gerade auch, wenn ich so höre, das ist so ein Projekt, was nach und nach wächst, was immer umfangreicher wird, was neue Bedeutungsebenen bekommt. Das ist was, wo ich hier schon in der Vergangenheit Gäste hatte, die Ähnliches erzählt haben von ihren Projekten und die dann an einen Punkt kamen, an dem sie gesagt haben, ich glaube, mir wächst das über den Kopf. Ich glaube, ich bin, das Spiel ist mittlerweile größer, als ich es bin und ich kriege das nicht mehr zu Ende. Hast du solche Gedankenwelten auch gehabt während der Entwicklung?
Ja, absolut. Also gerade am Anfang, dann hat man so die Honeymoon-Phase. Wir hatten mehrere Honeymoon-Phasen und dann wieder, sage ich mal, so Momente der Realisierung, oh, wie soll das jetzt weitergehen? Also zum Beispiel, als wir uns als Studententeam zusammengefunden haben, war die erste Honeymoon-Phase. Dann aber war so eine längere Phase, wo das Projekt ja so einen Dornröschenschlaf geführt hat. Ich bin zu der Delik gegangen und durch diesen Hype haben wir uns dann wieder zusammengefunden. Das Gründen hat länger gedauert. Man musste sich eben mit allen einigen und dann bin ich auch noch krank geworden. Also ich war fast ein Jahr krank 2018. Und dann kam wieder so eine Honeymoon-Phase, wo wir dann die Hekate gegründet haben. Thomas Dens, Felix Dreyfus und ich. Aber mit der nächsten Herausforderung, die dann nämlich daraus bestand, okay, jetzt müssen wir irgendwie ein Spiel umsetzen. Wir müssen an Geld kommen. Also eine Prototypenförderung zu organisieren, unser Geld reinzustecken, unsere Familie zu involvieren, damit wir das überhaupt aufbauen können, ein kleines Team aufzubauen. Dann war dieses Funding vorbei. Dann kam wieder so, sage ich mal, diese Überbrückungszeit. Was passiert jetzt? Also einen Publisher suchen. Also das war ja alles nicht einfach. Und solche Auf und Abs gab es ständig. Und gerade gegen Ende des Projektes, also wenn du dann wirklich ein 7-Stunden-Spiel aufgesetzt hast und ein Team hast von bis zu 15 Leuten intern und zahlreichen Freelancern, Zusammenarbeit mit externen Studios, Publisher, Lokalisierungsstudios, Sprachaufnahmen in 3 verschiedenen Sprachen. Also du verlierst auf jeden Fall irgendwann den Überblick bis zu einem gewissen Grad. Und das war schon eine Mammutaufgabe. Und ich hatte da auf jeden Fall auch kritische Momente, wo ich nicht so richtig wusste, wie ich das jetzt schaffen soll. Und ich glaube, ganz ehrlich, ohne die Unterstützung von meiner Familie, besonders von meiner Frau, hätte ich das nicht geschafft. Also das war schon hart.
Heieiei. Also es klingt ja wirklich wahnsinnig. Ich bin schon erschöpft, wenn ich einfach nur zuhöre. Das klingt wirklich wahnsinnig anstrengend. Führt mich zu der Frage, jetzt mal komplett im fiktiven Raum. Wir spielen jetzt wirklich Märchenland und lösen uns komplett los von der Realität und all den Dingen, die dort existieren. Wenn du die Möglichkeit nochmal hättest, irgendwann in 1000 Jahren oder so, und nochmals dann hast diesen Gedanken hast, okay, ich habe mal wieder eine Idee für ein eigenes Spiel. Könntest du dir vorstellen, das wieder auf so eine Weise zu machen, oder waren diese Erfahrungen jetzt auch durchaus so, ich sag mal, intensiv und fordernd, dass du dir denkst, alles klar, das habe ich jetzt auch mal gemacht, abgehakt, aber ich glaube, das reicht jetzt auch als Erfahrung.
Das ist eine gute Frage. Also aktuell ist mir eher nach Stabilität zumute und auch einen geregelten Arbeitsalltag. Ja. Das heißt, eine 40-Stunden-Woche und nicht eine 80-Stunden-Woche und das über mehrere Jahre hinweg. Aber wir haben ja auch, wir alle haben ja sehr viel gelernt und sind da auch über uns selbst hinausgewachsen. Und ich glaube, dieses Know-how ist ja auch super interessant, das in der Zukunft irgendwann wieder einzusetzen. Also wer weiß, was sich in den nächsten Jahren da noch ergibt, kann ich jetzt spontan nicht ausschließen. Ja. Ich arbeite jetzt seit April bei Rockfish. Das ist für mich auch eine ganz große Ehre, da Teil des Teams zu sein. Und da habe ich auf jeden Fall auch viel Spaß jetzt bereits in diesem Monat gehabt und sehe da jetzt auch erstmal meine Zukunft. Ja. Also wenn denn falls irgendwann nochmal ein Projekt gemacht werden. Ich glaube, ganz wichtige Lesson wäre auf jeden Fall auch, sich zu überlegen, was sind denn meine Stärken, was sind denn meine Schwächen und diese Stärken gezielter einzusetzen und die Schwächen vielleicht kompensieren zu lassen durch einen kompetenten Kollegin, die das dann abnimmt. Also weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lesson learned für jeden, der mal eine Firma gründet und so ein Projekt aufsetzt. Also man jongliert irgendwann mit so vielen Eiern und das ist halt nicht ohne, und dass man sich vielleicht lieber überlegt, welche Eier jongliere ich jetzt, damit man auch wirklich ein gutes Resultat erzielen kann und nicht irgendwie einen Burnout bekommt.
Ja. Führt mich zu der letzten Frage. Du hast jetzt schon also wunderbar erzählt, wie viel also Schweiß, Blut, Tränen, aber auch Glück in diesem Projekt drin stecken, das jetzt, wie du auch gesagt hast, durch diese Auszeichnung zu einem Abschluss nochmal gekommen ist. Ist das jetzt noch so ein Spiel? Weiß ich nicht. Stellen wir uns vor, Sonntagvormittag, der Kaffee ist frisch gebrüht, du setzt dich vor deinem PC, siehst dieses Desktop-Icon von dem Spiel. Ist das was, wo du denkst, ach komm, ich spiele mal wieder rein? Oder ist das etwas, wo du sagst, das packe ich wie bei Indiana Jones in der letzten Szene in die Lagerhalle, ganz nach hinten. Das ist jetzt mein abgeschlossenes Ding, fasse ich jetzt auch nicht mehr an. Wie stehst du jetzt heute zu dem Spiel, das du selbst gemacht hast?
Also tatsächlich, wir haben natürlich alle, also gerade so die Creative Leads des Projektes und wir haben das Spiel ja zigmal durchgespielt, jede Stelle, um auch Bugs zu finden, und da war ja doch einiges, was erstmal nicht funktioniert hat und dann irgendwann funktioniert es dann doch. Was ich aber tatsächlich immer noch sehr interessant finde, ist, anderen Spielern zuzuschauen. Also wir haben ja wirklich sehr viel Reaktionen, also auch von Let's Playern und Twitch-Spielern, und was mich ganz besonders stolz macht, muss ich sagen, ist zu sehen, dass wir im Kern das geschafft haben, und zwar die Spieler zu einer Reflexion zu bewegen und zu einer emotionalen Reaktion. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Spieler. Also gerade vor anderthalb Wochen habe ich wieder einen YouTuber gesehen, ich glaube, der war aus Spanien, der am Ende, im guten Ende, weint. Ein erwachsener Mann, Anfang 30. Und davon haben wir sehr viele Reaktionen. Also wir haben es tatsächlich geschafft. Also das war ja auch Teil des Spiels, ne? Diese emotionale Reaktion in jemanden zu erwecken. Also das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin. Und auch generell, also natürlich andere Stellen des Spiels, ob das dieser Moment, der vielleicht eher gruselig sein sollte, so funktioniert hat, oder dieser Teil, der vielleicht, ja, das, was man bisher bei die Story erfahren hat, in Frage stellt, also ein Twist reinbringt. Und das ist etwas, was ich sehr cool finde. Also anderen dabei zuzuschauen und zu sehen, okay, cool, das hat so funktioniert, wie wir uns das ursprünglich überlegt haben.
Toll. Das nehme ich als Schlussworte, du. Also, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in diese wirklich spannende, wendungsreiche Entwicklungsgeschichte. Mein Gott. Und nochmal Glückwunsch zu diesen vielen Auszeichnungen. Also, ich drücke die Daumen für dich und deine Zukunft und hoffe, es bleibt und wird und kommt alles gut.
Ja, vielen Dank. Also, wir sind natürlich auch total überrascht und müssen jetzt intern mal besprechen, was mit der Karte, wie es jetzt weitergeht. Da sind ja auch noch andere Gesellschafter beteiligt, die ja auch Ideen haben. Aber wie gesagt, ich bin jetzt ja bei Rockfish untergekommen kann mich jetzt wieder voll und ganz auf Audio konzentrieren.
Ja. Und da wünsche ich dir alles Gute von Herzen.
Vielen Dank.
Boah, was für ein Ritt, liebe Leute, oder? Wir sind durch, wir haben sie gehört. Viele der Siegerteams des Deutschen Computerspielpreises 2024 hat viel Arbeit, aber auch Spaß gemacht, all diese Stimmen zusammenzubringen. Ich hoffe euch da draußen hat es so gut gefallen wie mir auch. Selbst wenn dem so ist, erzählt den Leuten nah und fern in dieser Welt von dieser Folge von Orkel Cool. Da würdet ihr mir und uns, meinem Team, einen ganz großen Gefallen tun. Neue Hörerinnen und Hörer sind immer gern gesehen, aber die Alten genauso gern. Also, vielen Dank, liebe Leute. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder hier bei Orkel Cool trifft. Und falls ihr Steady-Supporter seid, dann auch schon am Dienstag und Freitag, denn da erscheinen nochmal ganz neue, ganz andere Folgen. Und damit arrivederci. Wir hören uns bald wieder.